Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 210. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein und der eine weiß dabei nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Und Michi, du weißt sicher, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben.
Ja, selbstverständlich. Wir haben endlich wieder mal Silvaner im Glas gehabt.
Yes.
Und ich war wieder überrascht, was das eigentlich alles so kann.
Tja.
Weil das war so karg und so strukturiert und das hat so viel Säure gehabt, dass man sofort in Richtung, puh, könnte das irgendwie Riesling sein, geht sich nicht ganz aus, aber vielleicht kommst du trotzdem hin mit Riesling.
Ja, genau.
Oder halt dann doch in diese ganze Steiermark, Sauvignon-Richtung irgendwie so von diesem...
Ah ja, stimmt, das hast du auch gesagt zwischendurch
kurz,
einmal.
Ja,
genau.
Mit diesem leicht grünen und so.
Ja, ja, ja.
Geht sich schon auch irgendwie aus, aber passt halt nicht hundertprozentig. Dann ist es halt doch wieder Silvaner.
Ja,
aber
genau.
Richtig stark, es ist halt echt...
Wir haben wieder mal erkannt, Silvaner in richtigen Händen kann sehr spannend sein.
Ja, weil halt wirklich dieses Terroir-Thema, das
genau.
Kannst halt mit dieser Rebsorte hundertprozentig spielen. Weil
das transportiert
halt
genau.
Genau das, was da ist.
Das transportiert halt Kalkstein in dem Fall den, den Muschelkalk und geht schon.
Ja, es war richtig schön. Und wir haben auch gesehen, wie schön das reifen kann, wann es groß ist. Wir haben ja GG im Glas gehabt, also
GG im Glas,
Mausthal
genau.
Vom Zehnthof Luckert. Also fränkischer Leuchtturmbetrieb, wie du so schön gesagt hast. Und das Ganze war auch noch 2019, also leicht angereift. Und das ist sehr, sehr schön da gestanden. Also echt cool.
Absolut. An dieser Stelle nochmal danke an den Philipp, der uns den Wein ja geschickt hat, beziehungsweise mir vorab.
Und dann haben wir auch noch einiges gelernt dabei. Ne? Das war auch super.
Wir haben ja ganz genau wieder mal Erfolgen, wo wieder ein bisschen neue Infos dabei waren, auch für uns.
Voll.
Ich finde das immer sau cool. In dem Fall halt mehr über Silvaner gelernt.
Richtig. Und was es für verschiedene gibt eigentlich.
Genau.
Müssen wir noch weiter rein. Silvaner kehrt noch mehr ergründet auf jeden Fall.
Ja, das machen wir schon noch. Aber du hast jetzt offensichtlich nicht gedacht, dass du die Silvaner-Reise fortsetzt?
Es ist roter Silvaner.
Ah ja, danke. Habe ich dir nicht erklärt, dass das auch ein Weißwein-Rebsorten ist, das noch ein bisschen anders ausschaut beim letzten Mal.
Ja, erklärt schon, aber das ist eine Woche vergangen. Du warst
schon wieder vergessen.
Das ist schon wieder vorbei.
Na gut.
Na, rot im Glas.
Du bist dran und du hast gedacht, wir haben einen sehr, sehr heißen Tag heute.
Richtig.
Wir nehmen einen sauheißen Tag auf. Richtige Hitzewelle haben wir da gerade. Und der Michi hat sich gedacht,
37
wieso nicht?
Grad.
Rotwein.
Rotwein.
Ja, ehrlich. Passt.
So wie es gehört.
Und zwar im süßen, kleinen, abgeschnittenen Salto-Glas.
Korrekt, ja.
Fisch.
Ich habe das nämlich davor in alle Gläser einmal durchprobiert.
Und?
Und es hat mir da am schönsten gefallen.
Ja, bitte.
Weil es kann schon ein bisschen Luft haben, weil das kleine Salto, das gibt ja trotzdem ein bisschen Fläche, es gibt ein bisschen Luft. Es muss jetzt nicht in den riesigen Zerstörer unbedingt rein. War da einfach am schönsten.
Das Burgunderglas, liebevoll der Zerstörer genannt.
Naja, ja. Ist ja so.
Ist ja wirklich so, das stimmt schon. Gut.
Und es ist sehr kühl, weil es ist so heiß und warm wird das in den nächsten
warm
5 Minuten.
Ich würde gerade sagen, innerhalb von 5 Minuten hier. Also wir sitzen da und es hat wahrscheinlich da herinnen 30 Grad.
Richtig. Und wieder mal ein Plädoyer dafür, dass man gerade im Sommer Rotwein einfach noch ein bisschen kühler auch einschenkt einfach.
Ja.
Und wirklich noch um 2, 3, 4 Grad kühler, als es wirklich trinken wollt, weil im Glasl, sobald das einmal aus der Karaffe oder aus der Flasche heraus ist, das ist eh sofort um ein paar Grad wärmer.
Und zwar innerhalb von Minuten.
Richtig.
Also ihr schafft es gar nicht, dass das Glasl austrinkt, bevor es die richtige Trinktemperatur hat, mit absoluter Sicherheit.
Korrekt.
Gut. Ich schaue jetzt auch, dass ich das zumindest für einen kurzen Zeitpunkt in der richtigen Trinktemperatur erwische.
Yes. Aber
es ist auf jeden Fall extrem dicht und dunkel da im Glasl, schau mal.
Korrekt.
So zu einem richtigen Violettstich da.
Korrekt.
Gespannt. Hast du wirklich Syrah mitgebracht?
Ja, und genau das, habe ich gewusst, dass das passiert. Das musst du sagen, wenn du da reinriechst. Das Erste bei meinen Notes steht jetzt dann, das war klar, dass das Erste, was du sagst, wenn du da reinriechst, ist Syrah.
Ja, sicher.
Aber zu 100%.
Wir haben
geil.
Hier wunderschöne, salzige Oliventapinade, die über allem drüber liegt. Und das ist mein Number One Clue für Syrah. Gemeinsam mit, das schaut sehr dunkel aus, ist das halt wirklich so, und das, dieses Violette, na, das ist ganz dichte, das riecht da schon genauso dicht.
Aber das Ding, das kannst in ein schwarzes Glas auch einfüllen, wo du gar nichts von der Farbe
und
siehst.
Und ich sag da trotzdem
du riechst eine, sagst sofort Syrah.
Fix.
Herrlich.
Na schön. Das war wieder mal eine sehr kurze Auflösung. Sind wir schon wieder fertig mit dem Podcast, das war's.
Klar,
danke.
Das war's für heute. Nein, es ist einfach, du riechst rein und du hast so ein bisschen Fleisch und unendlich
dieses
Olive.
Ganz genau, dieses mediterrane Kräuter-Olive-Eigleck-Thema. Hat so ein bisschen was Fleischiges, genau. So ein bisschen was fast Richtung Eisengehendes. Voll. Drunter.
Voll. Schön. So ein bisschen Graphit. Ich finde auch so ein bisschen so Wacholder in diese Gewürzrichtung, wenn du da eine schmeißt
alles
dazu.
Sehr Richtung Gewürz.
Alles, was du halt so in so ein Schmorgericht, auch super für den Sommer.
Top.
Danke, was halt da mit einwürzt quasi, ist da alles drinnen. Halt so eben dieses bisschen Pfeffer, bisschen Wacholder.
Geil. Ich finde auch diese ganzen richtigen mediterranen Kräuter.
Ja,
dass Rosmarin. Da voll dieses Rosmarin-Thymian-Thema drinnen.
Voll. Aber halt urschön, willst du dich halt einlegen.
Ja, absolut. Du hast fast so ein Pilzthema dabei sogar. Obwohl das nicht alt riecht, weil Pilz habe ich ganz oft in Verbindung mit älterer Rotwein. Das nicht.
Nein, aber also es ist frisches durch Waldboden.
Es gibt ja fast so was fleischig-pilziges, weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe. Wenn du so ein richtig gut, qualitativ hochwertigstes Schwammerl, also das kann ruhig Champignon sein, aber halt wirklich ganz, ganz geil, was kein Wasser lässt, wo du das irgendwo drauflegst, genau. Ist am Grüller.
Zack. Yes. Haben wir dieses leicht rauchige Thema abgehakt. Super.
Genau, ich meine gerade, weil das finde ich in dieser Kombination, verstehe ich voll. Ja.
Ja, und dann hast du drunter so ein bisschen dichte Dörrzwetschge als Frucht. Auch da wieder eher das rauchige Thema da als die Frucht. Aber das ist so das Erste, was ich verbinden kann damit.
Mehr Dörr als Zwetschge in Wirklichkeit.
Richtig.
Ja.
Aber halt, sowas gefällt mir halt schon mal in der Nase sehr gut.
Richtig.
Der Michi hat mir mit absoluter Absicht keinen Spucki hergestellt.
Ich habe mir gedacht, das wirst du nicht brauchen.
Es ist schon sehr gut.
Ja.
Gar kein Problem, trinke ich da gerne. Trotzdem ein bisschen brutal.
Bei 37 Grad. Das hat die Viere.
Aber es hat mir tatsächlich Viere. Dank der Kühlung, die du dem Ding gegeben hast, bringt es am Gaumen an die Frische mit, die man ganz gerne dabei hat. Ich würde das ganz ehrlich auch in dieser Kühle immer
ich
trinken.
Ich finde auch
jetzt nicht nur, weil es also heiß ist halt, sondern generell.
Voll, und das ist einfach durch diese 5 Minuten, wo das im Glasl ist. Ich habe das jetzt wirklich Kühlschrank kalt eigentlich rausgestellt. Das ist vorher noch 5 Minuten herausgestanden. 5 Minuten im Glasl und let's go. Weil das bringt eh so viel Struktur mit und eh so viel Dichte in sich. Obwohl das sehr fein gemacht ist, aber das hat trotzdem Syrah. Ja,
du nimmst Dichte. Mir aber vorweg, was ganz wichtig ist da. Und zwar, das ist kein brutaler Syrah.
Korrekt.
Der ist sehr auf der feinen Seite.
Ja. Ja.
Für Syrah.
Ja.
Oder Tannin. Natürlich hat er Tannin, aber das ist ganz, 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 ganz fein strukturiert. Ist natürlich viel.
Sehr
aber
seidig,
fein.
Ja.
Ganz, voll. Ganz, ganz fein.
Ja.
Überhaupt nicht, das ist grobe, nicht rustikal.
Null.
Ganz oft hat Syrah was Rustikales, auch das schätzen wir beide. Wie
klar, finde ich auch voll geil. Aber das ist eine Spielart von ganz fein.
Absolut. Schöne Säure.
Mhm.
Schöne Säure gleich von Anfang an.
Ja.
Die kickt gleich einmal. Und dann nimmt es halt das ganze Gerüst mit.
Voll.
Und gibt dem Ganzen so eine schöne Form. Ist sehr, sehr schlank. Sehr auf der schlanken Seite, sehr auf der feinen Seite, sehr auf der filigranen Seite. So filigran Syrah halt sein kann. Also wir reden noch immer in diesem Rebsorten-Kontext natürlich.
Korrekt.
Du hast am Gaumen dann schon so ganz underlying, ganz leicht drunter, so ein bisschen was Cassis-artiges.
Ja.
Ganz sanft, nichts Arges. Du hast wieder so dieses ganze Graphit-Thema drinnen, das ist eh klassisch Syrah. Du hast so ein bisschen diese Salzigkeit hinten dran, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Schön. Ein bisschen dieses Kräutrige bleibt mir.
Ja, und die Saftigkeit finde ich fahrt auch wirklich komplett durch. Die macht nicht nur am Anfang auf, was mache ich mal halt bei solchen Weinen so ist, dass du am Anfang so ein bisschen Saft kriegst und dann zieht sie das alles zusammen und fährt da hinten nur mehr mit Säure oder nur mehr mit Struktur raus, sondern das bleibt von Anfang bis zum Schluss purer Saft.
Ja, eben gepaart mit dieser Säure.
Ja.
Also ich finde, das ist wie wenn du so ganz, ganz frische Beeren, so ganz, ganz frische Johannisbeere vom Strauch glaubst, isst, dass diese Säurekick.
Schwarze Johannisbeere direkt von der, die sind schon reif, ne?
Die sind
gerade
perfekt natürlich sind sie reif.
Da brauchst du nur hingreifen und sie fallen dir eigentlich schon entgegen. Ne?
Die aber dem trotzdem diese Säure.
Haben aber noch die Säure und gehen wir.
Ja, genau. Also das ist so ein bisschen die Struktur von diesem Wein. Auch von dem, was der Johannisbeere so an Tannin gibt.
Ja,
das ist es.
Ja, stimmt. Fein halt.
Sehr, sehr schön. Gefällt mir extrem gut. Ich würde es natürlich an die nördliche Ron setzen. Trotz der Feinheit, ich weiß halt nicht, wer es macht. Das muss man dort sagen.
Korrekt. Es ist natürlich nördlich ran. Willst du noch irgendwie raten, wo das genauer herkommt? Das ist halt schwierig.
Ja, ist es.
Dafür kämen es jetzt wenig aus im Normalfall.
Genau.
Aber
ich weiß auch nicht, ob du irgend. Also ich überlege gerade, ob du in letzter Zeit irgendwann einmal von irgendwas aus der nördlichen Ron erzählt hast. Hast du wahrscheinlich nicht, weil du eh vorsichtig bist, was diese Sachen angeht.
kann ich ja nicht spoilern.
Ja, war fad.
Vor allem, wenn du eh schon mit einer Riechen Syrah sagen kannst. Mehr kann ich da nicht geben.
Immer wieder Syrah.
Und das kann war, das. Jetzt wo wir das aufgelöst haben, kann ich das ja auch nochmal erklären.
Ja.
Das war auch nochmal so ein Ding, warum ich dieses Glas genommen habe. Mhm. Weil ich finde eben, dass diese pure Syrah-Würze und diese pure Olive in dem Glas einfach am besten rausgekommen ist.
Sehr schön.
Und ich habe das
gut
probiert
gewählt.
In Riedel Syrah-Glas und in Mark Thomas großen Burgunder-Glas und alles, weil ich geschaut habe, wo funktioniert es wirklich am besten. Und beim Riedel Syrah zum Beispiel kommt viel mehr diese Würze da in den Vordergrund, viel mehr die Frucht in den Vordergrund und viel weniger dieses Oliventhema. Und das war da so schön, dass ich mir gedacht habe, so will ich es eigentlich selber haben.
Yes.
Mir war klar, du wirst einrichten und halt gleich draufkommen. Also es ist keine Challenge, aber ich finde, so ist halt, das passt halt so perfekt da rein.
So will ich es trinken, ja. Gut ausgesucht.
Und auch mit dieser Struktur, die nicht übermäßig ist, das braucht eben nicht das riesige Glasl.
Sehr gut wissenschaftlich herangegangen an die
Natürlich,
Sache.
Natürlich, selbstverständlich.
Bin stolz auf dich. Toll. Erzähl mal, von wem das ist.
Gut. Wir sind in Cornas tatsächlich. Hm. Und zwar bei der Famille Cécilion. Sagt er das irgendwas?
Cécilion.
Wir sind beim Julien und bei der Nancy. Julien Cécilion und Nancy Kirschen. Also du hörst schon, das eine klingt französisch, selbst in meiner Aussprache. Und das andere klingt halt gar nicht danach.
Klingt nicht französisch, genau.
Aber dazu später mehr. Der Julien selber kommt aus einer Winzerdynastie. Sein Onkel ist der Jean-Louis Grippat. Das ist einer der nördlichen Rhône-Legenden, sagen wir mal so. Mhm. Also es ist wirklich ganz groß und der Julien ist halt mitten in diese Weingärten der nördlichen Rhône aufgewachsen. Ganze Family, wie gesagt, Dynastie, also das geht Jahre, Jahrhunderte quasi zurück, dass die halt da immer Wein machen. Und er hat gesagt, als Kind war es damals natürlich so, das war extrem leiwand, weil er halt, also besser verstecken spielen kannst nirgends als wie in die Steinhügeln von der nördlichen Rhône.
Natürlich.
Zwischen die einzelnen Weinreben halt sie verstecken und herumrennen, war halt ein Paradies, aber er hat jetzt nichts mit Wein als Kind natürlich zu tun gehabt. Also klar, das siehst du nicht, sondern du bist halt einfach in der Umgebung, wächst dort auf. Und nachdem seine Eltern selber nichts mit Wein zu tun gehabt haben, war es einmal als Jugendlicher auch schnell wieder wurscht. Also wie gesagt, sein Onkel hat halt das Weinthema der Familie übernommen. Also der hat quasi auch vom Großvater übernommen.
Ja.
Also sein Onkel, nicht seine Eltern haben übernommen. Und damit war das halt so ein bisschen ein Schritt neben ihm quasi das Weinthema. Natürlich präsent, du kannst nicht an der nördlichen Rhône aufwachsen, ohne dass das präsent ist. Aber für ihn war es halt so, ja okay, ich wachse da jetzt in Tournai auf. Ein kleines, damals wirklich kleines Dorf. Mittlerweile hat das irgendwie 11.000 Einwohner, also es ist halt eine kleine Stadt.
Immer klein.
Ja, richtig. Aber halt damals für ihn auch im Gefühl noch viel, viel kleiner als 16-, 17-Jähriger hat er gesagt, er wollte vor allem schnell weg.
Schaut, das wiederum klingt ja nach mir.
Ja, ja. Also so richtig so, ah fuck, was tue ich da, da gibt es ja eigentlich gar nichts. Mhm. Und nachdem eben das Weinthema in der Familie nicht so da war, war natürlich auch kein Druck, dass er das irgendwie machen muss.
Klar.
Ergo war halt so, ja, weg. Und er hat dann damals eben gesagt, ich weiß nicht, was ich machen will, aber ich möchte eigentlich irgendwo hin in die Welt aussehen, ich möchte was sehen, ich möchte was entdecken auch so ein bisschen und eben diese fehlende Perspektive, was soll ich überhaupt da irgendwie machen, hat ihm halt dazu gebracht, dass er mit 18 gesagt hat, passt, ciao, das war's. Er hat wirklich gar keine Ahnung gehabt, was er tun will, hauptsache eben Spaß und ein bisschen was sehen.
Ah.
Und studieren, das war schon so irgendwie so ein Thema. Okay. Also, ich würde gerne irgendwas machen, irgendwas tun. Und was macht man, wenn man keine Ahnung hat, was man tun soll, aber irgendwas studiert?
Wirtschaft.
Richtig.
Das klingt auch noch mehr.
Betriebswirtschaft, ja.
Nice.
Und nach so vielen anderen auch, ja, natürlich. Studierst du einmal ein bisschen Betriebswirtschaft. Also, hat Wirtschaft studiert.
Gut, alter BWLer, sehr gut.
Ist nach Tours gegangen, hat Wirtschaftsmaster gemacht. Und hat eine Spezialisierung gemacht quasi auf Marketing und Finanzwesen. Und was tust du dann, wenn du das jetzt da studiert hast, das hat alles ganz gut funktioniert, was tust du dann? Was
in
magst
meinem
du
Fall, willst du mein Case wissen?
Nein, ich will den Allgemeinen.
Ist er ins Consulting gegangen?
Ja, es ist die eine Richtung, die andere noch viel simpler, viel einfacher. Was magst du, wenn du mit der Hack fertig bist und nicht weißt, was du tun sollst?
Du wirst Buchhalter.
Nein, du gehst zur Bank.
Ah, close enough, close enough.
Du gehst natürlich zur Bank. Und so war es bei Ermal, hat halt Studium fertig gehabt. Da fängst du erst einmal bei irgendeiner Bank an, kriegst einen ganz guten Job, weil mit Finanzthema kennt er sich aus, wenn er das schon in der Spezialisierung gemacht hat. Passt wunderbar. Und dann kriegst du super Kohle zahlt, ne? Dann steigst du auf, also er hat gesagt, er hat das so 3-4 Jahre gemacht und ist da aufgestiegen und hat Kohle gekriegt. Und war eigentlich grundsätzlich jetzt einmal leiwand. Ne?
Denkst du sicher am Anfang, cool, passt, ich habe Geld, ich habe hoffentlich ein bisschen Freizeit, weil ich meine, ganz ehrlich, Bankenwesen ist nicht das allerintensivste im Normalfall. Ja. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, aber es geht. Im Gegensatz zu sowas wie Consulting wird es wohl gehen.
Und gleichzeitig hast du halt auch das Thema, ne, der geht aus seinem kleinen Ort weg, schaut, dass er möglichst weit wegkommt, sitzt da irgendwo im Westen Frankreichs herum quasi, hat jetzt alle seine Freund quasi aus dieser Studienzeit, die alle auch irgendwie Wirtschaft studieren. Das heißt, das schaut beim Rest von seiner Clique so relativ ähnlich aus. Hm. Also die machen halt alle irgendwie einen Job, haben da was ganz Gutes gefunden. Also er hat auch gesagt, er hat 3-4 Mal halt dann irgendwie den Dienstleister quasi gewechselt oder halt die Bank gewechselt oder war bei einer anderen Finanzgeschichte. Aber es war im Endeffekt immer dasselbe. Du kriegst dort ein bisschen mehr Kohle, gehst dorthin, passt, kriegst wieder das nächste Office. Und er hat gesagt, er hat sich halt gefühlt wie so ein bisschen wie der Imposter immer. Hm. Er hat gesagt, er hat immer irgendwie so gedacht, jetzt kommen sie mal irgendwie drauf. Und dann hat er noch ein zweites Gefühl gehabt und das war eigentlich wirklich das noch viel problematischere, nämlich dieses Gefühl von, hoffentlich kommen sie mal drauf.
Ah.
Weil er hat gemerkt, das geht nicht. Ihm taugt es nicht, ihm engt das alles ein und das ist irgendwie komisch. Und gleichzeitig hat ihm halt sein Umfeld so das Feedback gegeben, so, ja, du bist auf einem super Weg, ne? Du bist auf deiner Karriereleiter und so. Und
wenn du das von außen siehst, ohne
schaut ja gut aus,
das
ja.
innere Gefühl zu haben, das taugt man nicht, dann schaut das ja super aus. Fertig studiert, Job bei der Bank, schon seit ein paar Jahren, Aufstieg,
gute Kohle.
Toll.
Ja, voll. Und er hat ja gesagt, die Freund von ihm, die auch alle in diesem Bereich gearbeitet haben quasi, die haben halt alle gesagt, ja, na gut, dass du jetzt irgendwie so ein bisschen da mal durch musst und irgendwie ein bisschen dich nicht wohlfühlst in dem Ganzen, das gehört halt irgendwie dazu, aber das wird schon wieder und bla bla. Und das hat halt keiner verstanden, dass er wirklich sich in dem Bereich falsch fühlt. Und er hat auch gesagt, seine Familie hat das auch nicht wirklich verstanden. Also die haben auch gesagt, hey komm, jetzt hast du extra studiert, hast du das ausgesucht quasi, hast da in dem Bereich jetzt auch sofort einen Job gefunden, bist gleich genommen worden, du bist ja offensichtlich auch noch gut in dem, was du machst und verdienst super, bist aufgestiegen. Warum willst du das jetzt da nicht haben? Das hat niemand verstanden. Und er war halt so, er hat gesagt, heute im Nachhinein würde er sagen, er war wahrscheinlich knapp vor der Depression. Er war nicht drin, aber er war so an dem Punkt, wo er gewusst hat, wenn er da jetzt weiter durchzieht, nochmal 3-4 Jahre, dann ist er wahrscheinlich irgendwie im Burnout oder so. Und dann stürzt er komplett, weil er halt, er merkt, es geht nicht. Und er hat dann mehr oder weniger über Nacht halt dann für sich entschieden, das war's.
Ich finde es aber super, dass er das gewagt hat.
Extrem gut.
Ganz oft, wenn du so das Gefühl hast, das ist ja eh von außen alles super, du kriegst ja von außen den Eindruck von allen Leuten rundherum, das gehört so, das muss so sein. Das passt schon so, auch wenn es dir da jetzt vielleicht nicht ganz so taugt, das passt schon, das ist in Ordnung, es geht dir ja gut.
Natürlich.
Dann drucken das viel Leute einfach durch, bis es wirklich nicht mehr geht. Und dann dauert das halt viel länger, wieder zurück aufzubauen.
Und du glaubst halt auch oft, dass eh passt und
dass das eh so kehrt.
Ja, genau. Und er hat Gott sei Dank, weil das werden wir im Laufe der Geschichte auch noch öfters hören, das hat er selber auch öfters betont, er ist schon ein sturer Kerl.
Sehr gut.
Deswegen hat er sich da gedacht, nein, das kann es nicht sein, ich spüre das passt nicht, ich muss da weg.
Super.
Und im Nachhinein auch, ich muss da raus, wirklich. Weil dieses Büro, er hat gesagt, er hat das einfach auch so eingeengt, er hat es damals nicht gewusst, dass er ihm das einengt, er hat es nicht formulieren können.
Ja.
Aber heute sagt er, das war eigentlich wie ein Käfig für ihn. Er hat es halt nur noch nicht gecheckt, was da eigentlich alles falsch rennt.
Wie alt war er da?
Damals muss er gewesen sein, 25, 26, sowas in die Richtung. Ja. Also er hat das 6-7 Jahre das Ganze durchgezogen von quasi Studium mit der fertigen Ausbildung bis hin zu diesen 3-4 Jahren, wo er in dem Bereich wirklich auch gearbeitet hat. Und dann war halt so diese Überlegung, ich hau das hin, ich hör auf, aber was ist die Alternative?
Ja.
Und das war halt natürlich ein bisschen schwierig, weil er hat ja vorher schon nicht gewusst, was er wirklich machen soll. Und er hat es natürlich auch jetzt nicht wirklich gewusst. Er hat sich dann überlegt, na gut, was kann ihn eigentlich ganz gut? Na gut, das ganze Marketing- und Finanzthema, das taugt man schon, aber die Branche taugt man nicht. Also das nur in diesem Bereich passt nicht, er muss irgendwie raus und hat sich natürlich dann wieder ein bisschen an seine Wurzeln zurückerinnert, weil das Weinthema war natürlich immer präsent rundherum. Du bist in Frankreich, du bist dann auch noch eben in dieser Winzer-Dynastie, also hast natürlich mitgekriegt, was der Onkel gerade alles macht und was für geile Weine der eigentlich da die ganze Zeit produziert. Also du bist schon drin in dem Thema. Deswegen habe ich gedacht, ja, irgendwas mit Wein. Und dann war das Problem halt, und das war mir auch nicht so bewusst, dass das in Frankreich so hart ist. Er hat gesagt, das ist extrem hart. Wenn du keine Ausbildung hast in Frankreich, kriegst du gar nichts. Gar nichts. Sure. Da kommst du nirgends rein. Er hat gesagt, keine Chance. Und das war halt so ein bisschen das Hindernis für ihn, weil was soll er tun? Und jetzt da zur Family gehen und sagen, hey, könntest du mir irgendwo reinbringen oder so, war natürlich überhaupt kein Ding, weil die ja eh nicht positiv von diesem ganzen Thema überzeugt waren. Also er hat es selber beweisen müssen. Ne? Was hat er gemacht? Er hat einfach eine E-Mail aufgesetzt, hat das an 6 Weingüter geschrieben und in dem E-Mail ist quasi drinnen gestanden, hey, ich weiß, ich kann nichts im Weinbereich, ich kenne mich nicht aus, ich habe noch nie was gemacht in dem Bereich, ich habe nichts gelernt in dem Bereich, ich habe keine Expertise. Ich habe Wirtschaft studiert, aber das hält eigentlich nicht mehr aus. Was ich kann, ist gescheit einhackeln. Ich kann so gut einhackeln wie der beste Arbeiter draußen im Weingarten. Ich will mich verändern und ich würde gerne irgendwas mit Wein machen, weiß auch noch nicht genau was, aber ich möchte Erfahrung einmal an einem Weingut sammeln. Und ich stelle mich gern in Weingarten, ich stelle mich gern in Weinkeller, komplett wurscht, ich brauche nicht irgendwie einen Bürojob oder sonst was, nur weil ich das jetzt vorher studiert habe. Ich will was hackeln und ich fange ganz unten an. Und das hat er rausgeschickt und er hat sich gedacht, ja passt, das erzählt halbwegs meine Geschichte, meine Situation, meine Motivation, was soll passieren. Am nächsten Tag, das war an einem Freitag, also wahrscheinlich war das auch nicht mehr ganz die überlegteste Geschichte, sondern schon eher spontaner, so wie das gegangen hat. War an einem Freitag, 10 Minuten später hat er eine E-Mail gekriegt vom Yves Cureau, auch kein kleiner Name an der nördlichen Runde, hat heute über 50 Hektar Wein, also den kann man auch schon mal kennen. Und ist so, also ich habe ein paar Artikel dann gelesen, er gilt so ein bisschen als so ein moderner Superstar. So. Also schon größer, schon klassischer, aber halt vereint ein bisschen Traditionelles mit Modernem und so. Und war gerade in der Zeit jetzt auch, ne, weil das war jetzt doch schon mal vor, naja, fast 20 Jahren jetzt mittlerweile. Also,
ah, okay.
Ja, doch eine Zeit auch schon her.
Ja.
Da war der halt gerade richtig Rising Star quasi.
Mhm.
Und der hat ihm zurückgeschrieben, hat geschrieben, hey, das klingt komplett gestört, was du da machen willst. Das schau ich mir an. Kommst morgen vorbei.
Das klingt so, als hätten sie da 2 gefunden.
Ja, ja, da haben sie wirklich 2 gefunden. Da kommt noch einiges dazu. Am nächsten Tag hat er quasi dort angefangen zum Arbeiten und zur Einordnung, da sind wir im Jahr 2008. Also das ist eben nicht ganz diese 20 Jahre her, aber halt so 17. Ne? Also doch einige Zeit her. Zum Glück, sagt der Julien selber, hat er am ersten Tag im Weingarten gemerkt, wie sein Körper und sein Geist wieder so ein bisschen aufwachen, wie wenn du das halt ein bisschen aus dem Gefängnis befreist. Also er hat wirklich gemerkt, war geil, diese Arbeit in der Natur draußen ist genau das, was er gesucht hat.
Mhm.
Und das war ihm zu dem Zeitpunkt tatsächlich gar nicht bewusst. Weil er hat selber gesagt, er hat sich eigentlich mehr auf diese Arbeit im Köller und so gefreut gehabt oder sich doch das könnte sein. Und wie er dann das erste Mal wirklich im Weingarten gestanden ist, hat er gemerkt, na, scheiß auf Köller, das interessiert, also eh cool und super und auch spannender Bereich und bla bla, aber die Arbeit in der Natur draußen sei im Vergleich zu diesem eingeengten Bürojob, das ist und den ganzen Tag unterschiedliche Sachen machen, sie bewegen, sie auspowern. Also er hat halt Gott sei Dank am ersten Tag gemerkt, das ist wirklich und nicht sich gedacht, shit, das war es noch nicht. Also er hat zum Glück eben gleich gefunden, dass das passt. Er hat dann ungefähr ein Jahr lang beim Yves gearbeitet, hat eben verschiedenste Sachen gemacht. Er hat auch in Yves so ein bisschen Business-Setting dann unterstützt und er hat gesagt, Moment,
also doch.
Du hast da Finanz studiert, das zeigst mir jetzt schon, wie das alles geht und schau mal da drauf und sag mir mal deinen Blickwinkel quasi.
Also, ich sehe sehr, sehr gescheit. Also ja, wenn du voll. Schon jemanden da hast, der sehr viel Expertise in irgendeinem Bereich mitnimmt, wieso nicht einmal sich zusammensetzen und drüber reden?
Richtig. Na, der Yves Cureau, das scheint schon ein sehr schlauer Fuchs zu sein. Der hat ihm da schon voll eingespannt, hat er gesagt.
Super.
Und dann war halt so die Diskussion, was macht er jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Und der Yves hat ihm auch gefragt, so hey, was willst du weiter tun? Wie willst du dich weiterentwickeln? Du kommst jetzt da als Quereinsteiger einer, warst jetzt ein Jahr da, hast dich ganz gut angestellt, aber was ist der Plan? Was willst du weiter machen?
Ausbildung hat er ja trotzdem noch immer nicht.
Richtig. wollte auch nicht machen, das war nicht der Plan.
Okay.
Der Plan war, weil er halt das gesehen hat, was das alles braucht, auch businessseitig, da sieht man ein bisschen seinen Einschlag.
Ja.
Es braucht eine gescheite sprachliche Ausbildung, es braucht gescheites Englisch, vor allem gescheites Englisch im Bereich Wein,
ja.
Weil er halt gesagt hat, naja, wenn ich langfristig einmal vielleicht irgendwie in Richtung Weinverkauf oder so gehen will und mich da quasi ein bisschen das Marketing- und Finanzthema mit dem Weinthema vereinen will, so richtig, dann muss ich das gescheit reden können, muss ich gescheit Englisch kennen, muss ich ein bisschen Business-Englisch kennen, aber vor allem halt auch diese ganzen Fachbegriffe auf Englisch, die müssen sitzen.
Das ist natürlich 100% richtig.
Klassisch Frankreich, natürlich hat er nicht gut Englisch gesprochen davor, also quasi gar nicht. Deswegen hat er gesagt, hey Yves, meine Idee ist, möchte Englisch lernen, ich gehe nach Neuseeland, schau mir das dort an, da lerne ich Englisch, gehe da zu einem leibenden Weingut und das passt. Hat der Yves gesagt, das ist super, das ist ein voll guter Plan, du gehst leider nicht nach Neuseeland, sondern nach Kalifornien, ich habe da schon was gecheckt.
Sehr gut.
Hat ihm einfach schon was vermittelt gehabt, das war schon alles fix, fertig, hat gesagt, aber gut, dass du selber draufgekommen bist, dass du Englisch lernen musst, das habe ich mir auch gedacht, ich schicke dich nach Kalifornien.
Nice.
Und der Yves hat ihm zum Jeff Cohn geschickt, das ist ein Produzent in Sonoma, der hat sich komplett auf Zinfandel und Syrah fokussiert und der beschreibt sich selbst als Rhone-Centric Winemaker.
Ah ja.
Also der ist sehr in diesem ganzen nördliche Rhone-Thema drinnen. Nicht nur so, dass er es halt auf seine Website schreibt, sondern tatsächlich so, dass der ständig an der nördlichen Rhone war, auch sehr, sehr gut mit dem Yves. Also das waren einfach Harveys und der hat halt quasi das ganze Rhone-Thema versucht, in Amerika ein bisschen umzusetzen und in diese Richtung vom Winemaking her zum Gehen und das ist ein bisschen anzuhalten.
Mhm.
Und entsprechend happy war der natürlich, wenn er einen Typen kriegt, der da von der nördlichen Rhone kommt, aus einer Winzer-Dynastie und wenn der auch noch vom Yves Cureau kommt, der sagt, hey, das ist ein richtig guter Winemaker, also der wird da die Wahlen für richten. Jetzt war natürlich der Julien kein richtig guter Winemaker, der war ein Jahr lang auf einem Weingut und hat ein bisschen was gemacht. Das hat aber nicht gewusst, wie er da angekündigt war.
Ah, ja.
Der ist einmal umgekommen, hat sich vorgestellt und der Jeff Cohn hat gesagt, hey, wie schaut es aus? Wie würdest du denn da vorgehen? Wie würdest du denn das machen? Wie würdest du denn das machen? Und nachdem der Julien halt ein sturer Hund ist und ein ganz gutes Gespür hat, hat er sich gedacht, naja, wenn sich der nicht auskennt, ich sag's ihm schon, wie es geht.
Wirklich?
Und
hat er nicht gesagt, halt ich weiß es noch nicht oder ich kann dir das jetzt nicht 100% beantworten, sondern er hat gesagt, schau, wir machen das jetzt so und so und so.
Genau, er hat sich gedacht, shit, der will antworten von mir, ich will beantworten.
Sehr gut.
Natürlich ist das nicht wahnsinnig lang gut gegangen, weil irgendwann sind sie draufgekommen, der Typ kennt sich ja noch gar nicht so gut aus. Aber am Anfang ist das ein bisschen gegangen. Und sie haben halt dann ja, recht drüber gelacht und dann hat ihm halt der Chef erzählt, wie er ihm vorgestellt gekriegt hat quasi und dann hat ihm der Julien einmal erzählt, was er eigentlich wirklich kann. Und dann haben sie sich halt wieder ganz gut zusammengefunden, aber einfach geil, dass er halt angekündigt wird, dass er ist so der Rising Star Winemaker quasi und er hat sich noch gar nicht ausgekannt.
Aber dem Chef war das offensichtlich wurscht, er hat gesagt, passt dann.
Ja, der Chef hat gesagt, hey, Moment, die Sachen, was du gesagt hast, die waren auch nicht falsch. Du hast offensichtlich ein ganz gutes Gespür. Ganz auskennen tust du dich nicht überall. Kannst schon auch noch was lernen da, aber
okay.
du dürfst grundsätzlich recht talentiert sein in dem, was du tust. Also das hat schon passt. Und er hat dort viel gelernt und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und hat gesagt, er hat halt viel gehackelt. Also richtig so 6 Tage die Woche Vollgas, eine hackeln, einen Tag frei.
Mhm.
Und gerade am Anfang hat er gesagt, ja, der hat einmal 10 Tage nur gehackelt, bis er mal den ersten Tag frei gehabt hat. Und dann war ihm dieser erste Tag frei, hat er sich gedacht, ja passt, er fährt mal nach San Francisco rein, weil große Stadt, willst du sehen.
Mhm.
Und der Julien hat gesagt, musst dir vorstellen, ein Franzose mit einem Rucksack, ein richtiger Tourist, ne, ist er da reingefahren, hat sich gar nicht auskennt. Riesige Stadt, komplette Überforderung natürlich, mit ein bisschen Sightseeing gegangen und hat sich das alles angeschaut. Dann ist er da halt irgendwo herum, hat gar nicht gewusst, wo er da genau ist und hat ein Schild gesehen, da ist einfach nur Neonlicht blinkend drauf gestanden, Wine in this direction. Also Wein in die Richtung, hat er sich gedacht, erst, das ist ein Zeichen, da muss ich hin. Und ist da eine, so eine Weinbar, die Weine von 6 kalifornischen Estates quasi präsentieren dort und gibt es ein bisschen was zum Essen dazu. Und er hat sich gedacht, ja passt, koste mal, das schauen sie mal an. Und ist da halt eine, gibt es großteils Pinus, ein bisschen Syrah. Und er stellt sich da an zum Verkosten und die Sommelier erzählt ihm halt, wie leibend diese Pinus sind. Und er so, nein, ich will Syrah. Und sie denkt sich so komisch und sagt zu ihm, bist du leicht von der nördlichen Ron? Und er denkt sich so, hä, wie wird denn das jetzt gecheckt? Und zum Glück haben wir diese Geschichte jetzt auch von der anderen Seite, damit wir sie auch erkennen, wie das passiert ist.
Ah,
ja, ja.
I see.
Da steht nämlich die Nancy, ist eine heutige Frau auf der anderen Seite. Die war damals Sommelier in der Bar und sie hat gesagt, der Typ kommt einer. Das Erste, was ich mir denke, Tourist. Das Zweite, was ich mir denke, ein Franzose. Kann auch gar nicht anders sein. Und sie hat erzählt, passt. Was tue ich mit dem? Also sie hat selber gesagt, die Pinos, die wir gehabt haben, das waren gute kalifornische Pinos, die kann man schon herzeigen. Diese Ra waren halt, die waren halt ein richtiger Dreck.
Oh.
Und deswegen hat sie gedacht, nein, nein, den muss unbedingt die Pinus verkaufen, weil wenn es dem in Syrah gibt, der fragt, ob es deppert ist. Ne? Und hat es halt versucht, ihm irgendwie diese kalifornischen Pinus zu verkaufen. Und er, nein, nein, Syrah, Syrah, Syrah. Dann hat sie sich gedacht, okay, Moment, das ist fixer Franzos, also wie er redet, sei Englisch, das kann nur ein Franzos sein, das erkennt man dann doch recht leicht. Dann will er kein Pinot. Der muss dort herkommen, wo Syrah herkommt, weil das hat es gewusst, Syrah kommt von der nördlichen Ron, das ist der Birthplace of Syrah quasi, passt, hat es gesagt, ey, du bist von der nördlichen Ron. Also so war quasi ihr, sehr wissenschaftlicher Zugang eigentlich zu
durchaus
dem, dass der Julien fix von der nördlichen Ron kommen muss. Er wollte unbedingt den Syrah haben. Er hat dazu gesagt, interesting.
Gute Antwort, Freund.
Richtig, und sie hat gesagt, ja, was ist, wenn du interesting sagst, dann weißt du, der findet einen Scheiße.
Yep.
Jedenfalls haben sie die zwei ganz gut verstanden und er mit seinem guten Französisch, sie mit ihrem guten Englisch, das war eigentlich ein Match für beide, weil sie wollte ihr Französisch, das sie schon einmal kennen hat, ein bisschen wieder aufpolieren.
Ja, super.
Und er wollte natürlich besser Englisch lernen. Jetzt haben sie die zwei ganz gut verstanden und die Nancy hat ihm dann halt die E-Mail-Adresse gegeben und gesagt, hey, bleiben wir doch in Kontakt. Da können wir beide ein bisschen was lernen, sprachlich voneinander. Und das war es eigentlich. Der Julien hat sich zu dem Zeitpunkt gedacht, das ist meine Herr. Ja, also er hat ganz genau gewusst, das ist es. Und sie hat das noch nicht im ersten Moment so gesehen, aber hat sich schon gedacht, das ist eigentlich leiwand. Und irgendwie, also verstanden haben sie ja sofort. Also er hat dann angefangen, dass er halt bei den Verkostungen die Sachen auf Französisch richtig übersetzt für sie und ihr richtig sagt und so. Also halt, er hat sich da gleich mal eingebaut, weil der scheißt ja nichts und der hackelt mit, wie wir schon gelernt haben. Das hat halt gleich einmal gepasst. Die Nancy war damals um 2009 herum eben selbst schon einiges tiefer in der Weinszene drinnen. Die hat nämlich auf einer Reise nach Neuseeland so richtig die Weinliebe gepackt und die ist dann dort sofort einmal auf ein Weingut gegangen, hat dort mitgearbeitet, war dann auch im Napa Valley in einigen Betrieben und hat dann später eben ihre Ausbildung zur Sommelier gemacht.
Kommt aber ursprünglich aus den USA.
Kommt ursprünglich aus den USA, deswegen Nancy Kirschen, also das ist schon.
Kennt da aus Neuseeland sein oder Australien.
Fair. Jedenfalls nicht Frankreich, aber sie hat einen Bezug zu Frankreich, weil sonst hätte sie ja nicht irgendwann einmal Französisch gelernt.
Richtig.
Und zwar war sie nach der Schule für ein Jahr lang in Frankreich.
Wirklich?
Oder hätte sie sein sollen.
Oh.
Es hat ihr nämlich so wenig getaugt, dass sie komplett abgeschlossen hat mit Frankreich. Also das war eine ganz schreckliche Experience. Sie hat gesagt, das hat einfach halt auch menschlich gar nicht passt für sie.
Was hättest du denn dort machen sollen? Ein Au-pair oder irgendwas anderes?
Ich glaube, es war so eine Au-pair-Geschichte. Sie hat das nur ganz kurz angerissen, weil es dürfte wirklich scheiße
sein. Okay, nein, da willst du nicht weiter drauf eingehen.
Voll. Und sie hat nur gesagt, sie war dort, es waren nur wenige Wochen, es war nicht das Jahr. Und sie hat sich damals zwei Sachen geschworen, nämlich erstens nie wieder nach Frankreich zurück und zweitens schon gar nicht jemals mit einem Franzosen zusammen.
Wenn du so schreckliche Erfahrungen machst, verstehe ich das natürlich.
Hoppla. Aber sag niemals nie.
Naja.
Sie und der Julien haben sie gefunden und sie sind dann jedenfalls relativ schnell nach Frankreich retour, haben dann mal geschaut, wie es weitergeht, was weiter machen sollen. Das Thema Wein war natürlich zentral für sie beide. Gleichzeitig war ein eigenes Weingut eigentlich nicht vorstellbar. Weil der Julien hat gesagt, er hat zwar so einen kleinen Weingarten gehabt, also aus Familienbesitz, 0,3 Hektar in Saint-Joseph.
Okay.
Die waren verpachtet an einen Winzer in der Umgebung. Also da hat es auch keinen Bezug dazu gegeben, sondern das ist halt einfach gemacht worden. Und klar, am Papier hat das ihm gehört, aber hat er jetzt auch nicht so am Schirm gehabt.
Ja.
Und dann hat er sich gedacht, ja, keine Ahnung, also er kennt sich noch gar nicht aus, er weiß noch gar nicht, wie das alles geht. Für ihn war dieser Beruf des Winzers damals schon noch was, was irgendwie sich sehr, sehr groß angefühlt hat. Also er hat gesagt, er hat durch seine Erfahrungen halt gerade auch in Amerika und immer in Frankreich halt gesehen, was da alles draufhängt und wie viele Sachen da ständig zu machen sind, wie viele unterschiedliche Berufsfelder das eigentlich sind.
Ja.
Das ist einem viel zu groß vorgekommen, dass ich gar nicht vorstellen können. Mhm. Und der Julien hat sich dann zuerst einmal gesagt, passt, ich gehe jetzt wirklich nach Neuseeland. Und die Nancy hat währenddessen on the run begonnen, dass sie einerseits ein bisschen im Tourismusbereich als Tourguide arbeitet und Englischkurse anbietet, Trainings bei anderen Wineries macht, also halt wirklich da ein bisschen in dem Bereich arbeitet und in Frankreich bleibt. Und er hat sich gedacht, ja passt, ich gehe jetzt dann nach Neuseeland.
Aber das muss da wirklich Liebe gewesen sein, wenn die Nancy in Frankreich bleibt, während der Julien sogar weg ist zwischendurch einmal.
Ja, Liebe und andererseits natürlich auch, die scheißt sich nichts. Also die scheißt sich wirklich gar nichts. Die hat auch, also der Julien sagt auch, die Nancy hat immer zu jedem Zeitpunkt quasi 5 Jobs gleichzeitig.
Mm.
Also er hat selber gesagt, she's a tough cookie und sie ist es wirklich. Also die macht halt. Und die ist jetzt nicht so, dass sie sagt, nein, da habe ich das noch gemacht. Es ist ganz normal für sie, dass sie, ja, da habe ich noch ein bisschen, mache ich da auf dem Boden noch ein paar Tourismus-Sachen und da mache ich ein paar Touren und da mache ich noch das und da helfe ich ein paar Leuten da aus und dann habe ich noch an der Winery noch ein bisschen geholfen, da arbeite ich noch mit und nebenbei mache ich noch ein paar Englischkurse. Also die hackelt halt richtig eine auch. Und die hat sich da dabei halt ein bisschen Kohle verdient, hat ein bisschen was gemacht und die hat gesagt, passt Neuseeland. Naja. Yves Curro sagt, Neuseeland? Da habe ich da ja schon längst was gecheckt in Südafrika. Was müsst ihr jetzt in Neuseeland tun? Hat er natürlich wieder einen Harvey gehabt, wo er gesagt hat, hey, das passt, da lernst du was, das ist richtig leibend. Und so ist er natürlich nach Südafrika gegangen. Und zwar war er bei Sarensberg Cellar, nördlich von Kapstadt, beim Dewald Haines. Und da hat er auch gesagt, hat er nochmal extrem viel mitgenommen. Das war so Ende 2009, Anfang 2010 zur Einordnung. Also eigentlich direkt, nachdem sie retour gekommen sind, ist er gleich wieder nach Südafrika gegangen, hat da ein bisschen mitgearbeitet. Auch da war der Fokus am Weingut sehr auf Syrah oder Shiraz halt. Also auch nochmal Rebsorte gesehen in einem anderen Klima. Wie verhält sich das, wenn es dort nochmal teilweise heißer ist, teilweise dann auch wieder kühler rumkommt. Also halt einfach gesehen, wie geht das auf anderem Terroir im Endeffekt. Was auch sehr, sehr spannend war. Und das mit Neuseeland ist halt wieder nichts geworden. Er war übrigens bis heute nicht.
Also das ist nichts mehr geworden.
Er hat gesagt, mit einem sehr, sehr breiten Grinsen, das ist sein größtes Ziel im Leben, dass er es einmal nach Neuseeland schafft. Aber das macht er dann in der Pension.
Ja, passt da. Bitte.
Also die zwei haben damals eigentlich gar nichts. Kein Geld, keine Fläche, nichts. Wissen auch noch nicht so richtig, wie es das angehen soll. Also eigenes Weingut weiterhin kein Thema. Der Julien war in der Zeit dann um 2010 herum dann bei verschiedenen Winzer in der nördlichen Rhone, bei größeren, bei kleineren und hat da mitgearbeitet und war da halt teilweise im Köller, war halt teilweise im Außenbetrieb so ein bisschen und hat alles Mögliche gemacht. Und er hat gesagt, er hat sich damals ganz gut vorstellen können, dass er halt so, ja, vielleicht irgendwie Winemaker in einem größeren Betrieb mal ist, also wo er wirklich Kellermeister ist oder so, oder halt so diese zweite Linie an einem kleinen Weingut, also dass es halt irgendwie wen gibt, der was wirklich das Weingut repräsentiert, der Winzer für das ganze Ding ist und er halt so der ist, der im Hintergrund so hackelt, aber halt jetzt nicht vorne steht und nicht die Entscheidungen trifft.
Ist ja eine sehr sinnvolle Perspektive, wenn du nicht die Möglichkeit hast, da jetzt großer Weingut anzureißen.
Ja, und er kommt als Quereinsteiger da ein und hat sich auch einfach gar nicht so viel mehr zutraut in dem Moment. Und er hat sich halt schon gedacht, es wäre mal cool, irgendwie selber was in Flaschen zu füllen, aber halt mehr so als Hirngespinst.
Ja,
als
Spielerei.
Ja, geht doch nicht. Und er hat halt über das mit der Nancy natürlich diskutiert. Und die Nancy ist halt trotzdem Amerikanerin. Die hat gesagt, naja, wir sind in Frankreich, warum machen wir nicht selber Wein? Also, verstehe jetzt nicht so quasi. Und er hat halt gesagt, naja, komm, so einfach geht das nicht und das und das. Und dann hat sie gesagt, schau, wir probieren einmal, wir schauen einmal, was geht. Es gibt diese eine Parzellen, die eigentlich dir gehört. Was ist mit der? Warum reden wir nicht einmal mit dem Winzer, der das gerade macht? Der Julien wäre halt von selbst nicht hundertprozentig da hingegangen oder hätte es probiert, sondern sie hat gesagt, okay, komm, was haben wir zum Verlieren? Wir probieren das.
Recht hat es natürlich.
Wir arbeiten beide nebenbei weiter, aber geil wäre es, probieren wir es, machen wir. Passt. Dann hat er halt den Winzer damals einmal gefragt, diese Parzelle, Sauchez-Eff, 0,3 Hektar, wäre ja mal ganz spannend und das wäre so ein Start. Der Julien hat selber gesagt, ja, also fast ein bisschen eine Spülerei, aber halt eigentlich keine Spülerei, aber halt so ein Start, wo du mal was anfangen kannst, ohne dass es irgendwie so groß ist, dass wenn du das selber trinken musst, quasi das ganz schlecht war. Also verschenkst es halt an einen Freund und das geht sich schon irgendwie aus. Und er hat halt diesen Pächter dann angeredet und der war eigentlich schon recht alt und der hat gesagt, naja, ich höre ein paar Jahre auf, also wenn du das haben willst, gib mir eine Perspektive, was du so ungefähr brauchst. Und der Julien hat gesagt, so ja, ein Jahr, anderthalb Jahre. Der hat gesagt, nein, ist überhaupt kein Problem. Er ist eh am Reduzieren quasi, weil er wird nicht mehr jünger, es gibt keinen Nachfolger. Mhm. Alles gut, mach das doch selber, ist cool.
Na, super.
Und das war so dieser erste Punkt, wo er gemerkt hat, ah, okay, das geht ja doch. Und die Leute finden es sogar spannend, wenn er da sagt, er würde was Eigenes machen. Und dann hat er halt angefangen, da mal mit der Nancy gemeinsam das zu bewirtschaften. 2011 haben sie ein bisschen probiert, hat der Julien gesagt, da war eigentlich nichts gefühlt. Und 2012 war dann so richtig der erste Jahrgang. Beide natürlich nebenbei Vollgas gearbeitet. Also der Julien war zeitweise als Lehrer unterwegs auch. Das kommen wir später auch nochmal, was er da genau gemacht hat.
Spannend.
In der Nacht hat er in der Fabrik gearbeitet. Also so richtig, die haben beide richtig reingekackelt. Die nennt sie sowieso in 7 verschiedene Sachen. Ich glaube, wie immer, das zieht sie auch durch. Und sie haben halt alles gemacht, um irgendwie diesen Traum einmal zumindest kurz Realität zu werden zu lassen. Mhm. Na, zumindest einmal so weit, dass wir sagen, hey, wir haben Wein in Flaschen, wir können das wem sagen und vielleicht taugt es wem. Und haben am Anfang natürlich ja eine Garage gehabt und einen Weingarten. Keine Ahnung, wie das alles gehen soll, keine Maschinen groß, nichts. Und haben dann schnell gemerkt, was einer neben diesen ja vielleicht Glücksfällen, vielleicht ganz guten Momenten, wo sie halt gefragt haben, auch noch hilft, nämlich der Zusammenhalt in der nördlichen Ron. Also der Julien hat gesagt, dadurch, dass das ja erstens einmal eine trotzdem kleine Appellation insgesamt ist und halt im Vergleich zu Restfrankreich klar ist und zum Rest der Welt klar ist,
ja,
ist es schon so, dass die Leute einander helfen, weil du siehst eh, was auf die Flaschen draufsteht. Am Schluss steht ja nicht drauf Julien, da steht nicht drauf Cécilion riesig, sondern da steht drauf Cornasse.
Ja.
Da steht drauf Gros Hermitage. Und in Wirklichkeit haben die ganzen Winzer rund um den alle gesagt, naja, wenn du das auf die Flaschen groß aufschreibst, für das wir stehen, dann hilfst du nicht nur dir, da hilfst du uns ja genauso. Also wir unterstützen die sofort. Also das
sehr richtig
ist offensichtlich in dem, dass das halt einfach lang nicht so gut gerannt ist bei denen, ist es noch sehr, sehr gemeinschaftlich. Und er hat gesagt, das geht von ganz oben, also Jean-Louis Schaaf, Pierre Gonon, bis ganz oben zu den ganzen Winzer. Das ist schon geil, dass du wirklich auch mit die ganz Großen, die ja einfach wirklich sagen könnten, das interessiert mich irgend so ein kleiner Typ da. Er hat gesagt, es ist wurscht, wenn du eine Maschine brauchst, wenn du Etikettiermaschine sagst, hey, das habe ich nicht, kann ich mir das ausbauen, kann ich das bei dir machen, was auch immer. Fühlen, alles, kein Problem.
Super.
Hilft da sofort jeder und sagen, hey, geil, mach, mach, mach. Und das war natürlich cool, das heißt, ist einmal gegangen, sie haben einmal was fühlen können. In dem Weingarten war natürlich Syrah großteils und ein bisschen Marsan. Also ein bisschen was Weißes ist auch gestanden und das waren dann auch diese ersten 2 Weine, die sie abgefüllt haben. Das waren so 2500 Flaschen ungefähr. Und sie haben gesagt, ja passt, wenn wir das verkaufen, ist es okay, wenn nicht, wie gesagt, dann trinken wir es mit Freund und das passt schon. Und die Weißen, das waren 385 Flaschen, also der Julien weiß noch sehr genau, er ist schon der Zahlenmensch am Schluss. Er hat halt Finanz studiert, ne? Also das passt schon. Und er hat gesagt, diese ersten 385 Flaschen, die haben sie direkt am Markt gebracht, also sie haben gesagt, Zwischenhändler irgendwie, das zahlt sich nicht aus, das haben sie auch gar nicht die Zeit dafür, dass sie dann auch mit irgendwem reden und verhandeln und sonst was. Direkt an die Sommeliers geschickt und gesagt, hey Leute, das ist es, taugt euch nicht, kostet es mal fertig. Und das ist ganz leicht gegangen, super, das ist ja auch keine Menge, das kriegst du schnell mal weg. Und dann war natürlich einmal ein bisschen Interesse da, dann war aber dahinter natürlich auch noch das Thema, jetzt haben wir da noch Rot, das dauert halt noch, weil es kommt halt erst nach 18 Monaten sowas am Markt. Das heißt, weiß sind es natürlich viel früher draußen gewesen als Rot. Mit dem Syrah haben sie ein bisschen gebraucht und dann waren das halt trotzdem die restlichen 2100 Flaschen, Pi mal Daumen. Das kannst du jetzt nicht mehr so einfach nur an 3 Sommeliers schicken und das war's, sondern da brauchst du ein bisschen mehr Manpower und ein bisschen mehr Interesse dahinter. Und dann haben sie einen Zufall, einen Glücksgriff wieder gemacht. Oder wie unser Freund Herr Linke sagen wird, Ritter aus Leidenschaft quasi.
Ritter aus Leidenschaft.
Es war wieder dieser Effekt von, sie machen was aus großer Leidenschaft und sie wissen nicht, wie eine Geschichte. Naja, sie wissen schon ein bisschen, wie eine Geschichte, so ist es nicht. Sie haben den Josh Adler kennengelernt. Der Josh Adler, Amerikaner, der damals 2012, also in ihrem Gründungsjahr auch, in Paris die Paris Wine Company gründet. Und das heißt, der ist selber gerade am Anfang, der hat diese Idee, dass er französische Winzerinnen und Winzer, die handwerklich arbeiten, die am besten auch noch biologisch arbeiten, pushen will. Kleine Sachen, die noch keiner kennt. Also halt richtig den neuen Shit so ein bisschen und die richtig gut gemachten handwerklichen Sachen halt entdecken. Und das, Egler ist Amerikaner, das am besten irgendwie ein bisschen in Richtung Amerika schieben. Weil da hat er halt auch ganz gute Connections und passt schon. Und mit dem sind sie halt dann zusammengekommen und der Julien hat gesagt, ja, der hat gesagt, er würde das gerne mal kosten, haben sie einen Proben geschickt. Und dann hat der irgendwie ein paar Tage später angegriffen und gesagt, ja, ich habe da jetzt gerade so einen Sommelier aus Amerika da gehabt, der ist ganz groß in New York und so. Und ich habe mit dem jetzt blind da 25 Proben Syrah quasi verkostet, weil der hat gesagt, er braucht einen Wein, den er jetzt neu pusht in Amerika. Und dein Wein hat gewonnen.
Unter 25 Proben.
Unter 25 Proben, unterschiedliche Sachen. Alles Syrah halt, alles halt in dieser, ja, ein bisschen zugänglicheren, moderneren Stilistik natürlich. Irgendwas, was man noch nicht so kennt, was gut gearbeitet ist. Super. Und Julien hat gesagt, ja, mein, danke, cool, leiwand. Was heißt das für mich? Der hat gesagt, naja, wie viele Flaschen hast denn du davon aus? Also ja, halt diese 2000 Flaschen, die ich halt quasi gemacht habe von dem Ding. Und er hat gesagt, passt, die sind gekauft. Und auf einmal waren sie mit dem ersten Jahrgang Syrah in New York in die ganzen Sterneläden.
Instantly ausverkauft und dann nur dazu so gut verteilt.
Ja, also richtig hart, richtig geil. Aber der Julien hat gesagt, zu dem Zeitpunkt haben sie beide gesagt, ja okay, gut, das kann ein One-Shot sein. Es gibt so viele junge, ja, okay, Winzerinnen, Winzer, die einmal probieren, es geht ihnen auf. Irgendwer findet es halt gerade in dem Moment geil, feiert das. Das heißt noch nichts, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber zumindest einmal geil und auf dem können wir aufbauen. Sie haben eh keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, weil sie haben ja ihre
15 Jobs.
Genau, alles nebenbei noch. Das heißt, sie haben halt einfach weitergemacht, haben dann die Chance gehabt, dass sie ein bisschen größer werden. Also sie haben einen Weingarten in Groß-Ermitage dazu gekriegt und haben dann mehr als doppelt so viel, fast dreimal so viele Flaschen im nächsten Jahrgang gehabt und waren wieder in 2 Monaten ausverkauft.
Wahnsinn.
Also es ist auf jeden Fall mal weitergerannt.
Ja.
Die Story von dem Weingarten in Groß-Ermitage ist schon richtig leiwand. Weil grundsätzlich hat der Julien gesagt, du kannst eben von diesen Winzern an der nördlichen Rhone alles haben, außer eins, und das ist Fläche. Weil die guten Sachen, die gibt natürlich keiner her.
Macht das Sinn.
Und da hat er gesagt, da hört sich auch ein bisschen die Freundschaft dann so auf. Also wo es am Land geht, hat er gesagt, da ist dann nimmer alles. Wir pushen gemeinsam und so, da will schon dann eigentlich jeder diesen Fleck haben.
Ja, Land ist halt einfach alles.
Na klar. Und deswegen hat er gesagt, das ist halt schwierig, das ist sehr begrenzt, wie du richtig sagst, und das ist halt da nicht so viel Sinnvolles da unterwegs. Du willst halt die richtig geilen Lang. Und dann hat er eben bei Groß-Ermitage das Glück gehabt, dass die Nancy damals in einem ihrer vielen Jobs an einem anderen Weingut ausgeholfen hat und dort mitgearbeitet hat. Und dann hat es dort der Typ angeritten, der gesagt, ah, du bist doch diese Amerikanerin da, weil natürlich, wir sind an der nördlichen Rhone. Es ist trotzdem kleinbäuerlich alles. Das heißt, wenn da jetzt eine Amerikanerin kommt, die da irgendwie irgendwas mit Wein tut, das fällt schon mal auf. Da habe ich gesagt, ja, du suchst ja mit dem Julien, das ist ja einer von dieser Winzer-Dynastie da, die kennen wir schon. Das sind schon welche von uns quasi. Ihr sucht ja da irgendwie nach Flächen. Also das war einfach schon ein bisschen bekannt, das hat sich herumgesprochen. Ja, ich glaube, ich hätte da was. Ja, passt.
Nicht schlecht, haben sie wirklich was anboten gekriegt.
Haben sie anboten gekriegt, ja, quasi. Und die Nancy ist halt heimgekommen und gesagt, du, mir hat da ein Typ eine Nummer gegeben von seiner Schwester. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ich habe nicht verstanden, wie die Schwester heißt. Da ist die Nummer, keine Ahnung, wer das ist.
Ruf einmal an.
Aber angeblich haben die irgendwie einen Weingarten in Groß-Ermitage und das soll auch noch Leihwand sein.
Super.
Und der Julien so, Alter, okay, gut. Er ruft halt da mal an. Ruft auch, redet mit der Dame am Telefon. Und nach ein paar Minuten kommen sie drauf, dass das eine ehemalige Schulkollegin von ihm ist. Weil er war halt jetzt 10 Jahre quasi nicht da.
Ja.
Das heißt, er hat natürlich den Kontakt zu dir alle verloren. Er hat natürlich einer beiden voll gedacht, ah, du bist der, na, voll geil, wir sind gemeinsam mit Glas gegangen, wie Leimann. Und da war natürlich sofort gegangen, das gehört sofort dir, wenn du es haben willst, jederzeit, komm vorbei, schaust da an, wenn es passt, kannst sofort nehmen, kriegst einen guten Preis, das passt schon. Also halt echt cool.
Sehr, sehr cool, ja.
Und das war halt auch wieder so ein Ritter aus Leidenschaft, Glücksfall quasi. Mittlerweile sind es ganze 6,5 Hektar, die beiden bewirtschaften. Also sie haben es geschafft.
Sehr viele Glücksfälle.
Immer wieder steigern, ja, immer wieder was finden, was sie dazu nehmen können, was sie machen können. Unter anderem eben eine Parzelle in Tournon selber, also in der Ortschaft, wo der Julien herkommt. Die hat der Julien gepflanzt, wie die Nancy mit den zwei Töchtern daheim war. Also wie sie schwanger war und dann halt auf die zwei Kinder noch geschaut hat. Sie war eben mit trotz zwei Kinder, hat sie gesagt, insgesamt so ungefähr 1,5 Jahre war es außergefecht. Also die ist eh sofort, wie es gegangen ist, wieder eingestiegen. Und sie hat erzählt damals, also das war so zwischen 2016 und 2018, wie sie die zwei Kinder gekriegt haben. Damals hat sie halt dann das Gefühl gehabt, wie sie zurückgekommen ist, dass sie sich gar nicht mehr am Weingut auskennt. Weil davor war das eher ein Ding.
Ja, okay.
Sie haben zu zweit jeden Schritt gemacht und sie sind natürlich dann zwar auf kleiner Schiene, aber trotzdem halt sehr, sehr groß gewachsen. Für sie hat gesagt, für sie hat es sich auch gefühlt wie exponentielles Wachstum, weil da waren es 0,3 Hektar, dann waren es 1,2 Hektar und dann waren es 2,5 Hektar. Also halt immer mehr. Und sie hat gesagt, sie hat sich gedacht, shit, ich kenne mich an meinem eigenen Weingut nicht mehr aus. Es gibt da Flächen, die kenne ich nicht. Es gibt Weingärten, da war ich selber noch nie, weil ich jetzt 1,5 Jahre quasi aus dem Game draußen war. Was tue ich? Und sie hat damals sich überlegt, na passt, sie möchte irgendwie selber einen Wein machen, damit sie da wieder einen eigenen Bezug findet. Und hat überlegt, so ein Fassel einfach zum Nehmen, das dann ihr gehört, das sie halt dann von der Pressung quasi bis zur Füllung einfach übernimmt und halt das, ja, wo sie entscheidet, was gemacht wird, wie es gemacht wird und fertig. Und dann hat der Julien zu ihr gesagt, naja, also jetzt irgendwie die Trauben nehmen und machen ist irgendwie auch nicht so das Ding, sondern willst nicht deinen eigenen Weingarten einfach betreuen und halt wirklich von null anfangen und das ganz so machen, wie du machen willst. Und sie hat gesagt, das war damals wahrscheinlich aus seiner Perspektive so ein bisschen eine Hoffnung, dass sie ihm einfach den Weingarten annehmen kann und ihm da ein bisschen Hocken annimmt. Und aus ihrer Perspektive war natürlich auch geil, sie kann ja wirklich ihr eigenes Projekt machen. Und sie hat dann diese knapp 0,3 Hektar große Parzelle genommen, hat das komplett selber bewirtschaftet, macht es auch heute noch so. Also das ist wirklich ihre Parzelle.
Cool.
Da steht sie drinnen, da macht sie alles drinnen. Natürlich diskutieren sie immer wieder mal und sie haben halt diese Parzelle auch so ein bisschen, um da Sachen auszuprobieren. Sie hat zum Beispiel von Anfang an dort eine Ganztraube ausprobiert. Also sie hat von Anfang an mit Ganztraube gespielt, was dann halt wieder Einfluss gekommen ist, dass sie in die Weine von der Domaine oder von der Familie Cécilion quasi unter dem Label auch tatsächlich dann Ganztraube ein bisschen mitnehmen. Natürlich nicht Vollgas, sondern halt da in dem Beispiel, zum Beispiel beim Canas sind es irgendwie 10% oder so. Also das spült halt rein, gibt ein bisschen Einfluss. Das ist auch ein Weingarten, der ist relativ flach, der ist leicht zu bearbeiten. Das heißt sowas wie Laubmanagement oder so. Da probiert sie ganz viel aus. Und wenn sie dann sagen, okay, das hat eigentlich super funktioniert und das ist geil gegangen, dann schauen sie, können sie das übertragen auf die steilen Lagen, wo halt das nicht so leicht einfach zum Probieren ist, weil das ist halt die 5-fache, 10-fache Hocken.
Aber das heißt, sie macht das auch wirklich unter ihrem eigenen Label.
Richtig, auf das komme ich jetzt gerade.
Ja.
Sie macht das unter ihrem eigenen Label, L'Étrangère, die Fremde. Also sehr bezeichnend natürlich.
Ja.
Weil sie ist die Amerikanerin, sie ist die Fremde in dem Ganzen. Unter dem Label füllt sie das ab. Und sie verkaufen das natürlich, viele Händler haben beides, haben das auch. Aber sie füllen das wirklich unter dem eigenen Label ab und ist komplett eigenständig. Ist einfach ihr Wein. Gibt immer nur den einen Wein, natürlich sind die 0,3 Hektar.
Recht viel mehr kriegst du nicht außer,
genau.
Ja.
Genau, das ist halt ihr Baby, da macht sie alles dran. Und so insgesamt habe ich dann auch mit ihr natürlich noch diskutiert, wie teilt sie. Und natürlich ist die Nancy voll im Wein gut drinnen quasi, also macht nicht nur diesen eigenen Weingarten, sondern ist voll involviert überall, macht ganz viel wirklich Außenbetrieb, also viel im Weingarten. Weil der Julien hat gesagt, ja, sie ist die Sportliche von uns zwar. Ja. Das sind die ganzen Steilhänge, die rennt da auf, aber das geht leichter quasi. Du musst dir vorstellen, er ist so ein Typ, der über sich selber gesagt hat, er isst sehr, sehr gern, auch wenn man sie ihm gar nicht aussieht. Mit einem sehr, sehr großen Schmunzeln. Also er ist schon ein kleiner Bär, also richtig leibend. Und er kümmert sich mehr um Keller, also das ist mehr so sein Part. Natürlich ist er auch viel draußen, weil es taugt ihm eigentlich auch sehr. die Nancy macht natürlich noch 7 Sachen nebenbei. Also macht nicht nur Weingut, ah, natürlich nicht. Die macht immer noch ihre Tourismusgeschichten. Die macht immer noch, also die ist immer noch am Boot auf der Ron und macht da irgendwelche Touristengruppen und erklärt denen, was nicht alles Geiles da ist. Das schiebt es einfach so nebenbei aus, da kümmert sich um die Kinder alles. Und der Julien ist wirklich seit 2015 voll am Weingut. Mhm. Der macht da die ganze Administration und solche Sachen. Also das sind Sachen, um die kümmert sich er, weil er gesagt, die französische Administration und die Nancy, die kommen nicht ganz gut zurecht. Das ist gescheiter, wenn ihr das macht.
Er will ja doch, dass die Nancy in Frankreich bleibt und nicht wieder weggerennt. Richtig. Verstehe.
Also die französischen Behörden sind seitdem immer.
Ja.
Und die Nancy macht eben noch ihre ganzen Side-Projects und alles nebenbei und ihr eigenes Label und so weiter und so fort.
Cool.
Bevor wir jetzt auf die Arbeit im Weingarten noch genauer hinschauen, weil da müssen wir auch noch ein bisschen drüber reden, schauen wir uns mal kurz den Wein an. Cornas Saint-Pierre, also Saint-Pierre, die Lage, 2022 ist das Ganze.
22. Mhm.
Richtig, du hast von Anfang an schon gesagt, das ist sehr dunkel, das ist sehr violett noch, also das muss jung sein.
Yes.
Es ist 22 und 22 deswegen, weil das gerade auch richtig leiwand da steht, finde ich.
Absolut.
Also 23 ist gerade eigentlich der aktuelle Jahrgang. Ich habe trotzdem geschaut, dass ich noch Flaschen 22 kriege, weil man das an dicken mehr taugt aktuell. Und ich habe vor einem Jahr 22 getrunken. Und vor einem Jahr hat man 22 auch noch nicht so taugt. Also das braucht wirklich noch einen dicken Flaschenreife.
Ja.
Und dann macht es für mich zumindest noch mal extra auf. Also ich würde empfehlen, 23 kaufen, einfach noch ein Jahr wickeln und dann pfeift es richtig. Mhm. Oder halt schauen, ob man noch 22 kriegt. Ich gebe euch dann gleich noch einen Tipp, wo es das noch gibt. Ich habe nämlich was gefunden, wo es tatsächlich noch letzte Flasche 22 gibt.
Sehr gut.
Die Lage Saint-Pierre ist so auf 450 Meter über Cornas, also das ist also über der Stadt drüber. Ähnlich wie wir das schon beim Guillaume Schill gehört haben, aber nicht auf dem Hochplateau. Also Guillaume Schill ist dann nochmal wirklich einen Schritt weiter oben mit seiner Parzelle Les Rieux. Über das haben wir in Folge 182 geredet.
Mhm.
Und das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt mit einem befreundeten Winzer, der arbeitet im Weingarten mit dem Julien gemeinsam bei dem Wein. Und dem gehört quasi die Fläche. Also so spürst du es ein bisschen. Das ist quasi eine Pachtfläche, wo aber der Winzer trotzdem noch mitarbeitet. Der arbeitet auch biologisch und biodynamisch. Das heißt, das passt da zur Arbeitsweise vom Julien. Und dazu kommt noch, dass Cornas ja nochmal 15 Kilometer ungefähr südlich von Tournon liegt. Also du hast schon nochmal, es sind 20 Minuten mit dem Auto oder so.
Aber es sind 20 Minuten.
Es ist trotzdem nochmal ein Unterschied. Du kannst nicht einfach so schnell in der Früh da rausschauen und im Weingarten stehen. Deswegen macht es halt auch Sinn, dass der befreundete Winzer da einfach noch ein bisschen mit drauf schaut. Die Trauben werden wie alle Syrahs vorher sehr, sehr spät gelesen. Der Julien hat gesagt, er ist da immer ein bisschen lazy, aber in Wirklichkeit will er einfach voll reife Trauben, aber halt trotzdem diese Finesse dann behalten, die vor allem in der Verarbeitung kommt.
Mhm.
Es war 22 und 23, das möchte ich nochmal kurz dazu sagen, vom Klima her und vom Wetter, beides sehr, sehr trocken und sehr, sehr heiß. Also die Jahrgänge sind eigentlich ganz gut vergleichbar, deswegen glaube ich, dass der 23er mit einem Jahr Flaschenreife genauso schön aufmachen wird.
Mhm.
Weil der Julien hat gesagt, die waren beide extrem heiß. Du hast eigentlich von Jänner bis Juli gar nichts an Regen gehabt bei einer. Und dann aber immer die Rettung, quasi wie er gesagt hat, im August bzw. im September nochmal mit gescheit Regen. Und deswegen ist sie das eigentlich gut ausgegangen. Und deswegen hat das beides auch um die 12% Alkohol. Also das geht sich halt dann auch schön aus, weil das halt eben nie so viel Zucker eigentlich produzieren hat können, weil eh keine Versorgung da war.
Ja.
Sind auch 35 Jahre alte Reben, das hilft natürlich auch nochmal, da kommt nicht so viel raus. Und beim 22er dann eben 10% Ganztraube, wie gesagt, das vergärt dann so um die 20 bis 25 Tage, wird ganz, ganz sanft abgepresst und das ist in Wirklichkeit der Schmäh, warum das halt so ist, wie es ist.
Yes.
Also da wird nicht viel untergestoßen, nicht viel überpumpt, du willst eigentlich nicht wahnsinnig viel Extraktion in der Menge da jetzt eigentlich haben, also du willst nicht zu viel Tannin da generieren schon. Und der Julien will halt diesen sehr zugänglichen, trinkigen Stil, gerade beim Cornas. Also gerade das ist für ihn so der Wein, der soll ein bisschen zugänglicher noch sein. Nochmal einen Ticken mehr.
Steht er mal extrem gut so.
Ich finde auch, ich finde das richtig geil so. Und dann kommt es halt ins große Holz, eh klar. Mhm. Es sind zwei Fässer im Normalfall gebrauchte Fässer und ein Fass ist ein Nex. Also so ist immer so ein bisschen die Ratio. Es sind meistens eben diese drei Fasseln. Also ich glaube, das waren jetzt 1800 Flaschen oder so in dem Jahr. Und ja, dann bleibt es da einfach im Endeffekt 18 Monate lang und wird dann leicht geschwefelt und das war's.
Mhm.
Wie gesagt, aktueller Jahrgang ist 23, aber 22 halt nochmal extra Saft schon entwickelt. Das Ganze gibt es für 65 Euro knapp bei Winnie Süd, bei Zankls Weine und beim kleinen Berliner Weinhändler und Weinbar namens La Cantine d'Augusta.
Noch nie gehört.
Ich auch nicht, aber ich habe das heute im Internet gefunden. Und dort gibt es wirklich noch 22er.
Na bitte.
Also das dürfte einfach eine kleine Weinbar sein, die ein bisschen Käse machen und einen Online-Shop haben. Und die sind spezialisiert, obwohl es eigentlich nicht so klingt, auf französische Weine.
Stimmt, das klingt nach Italien.
Das klingt so italienisch, ja, habe ich mir auch gedacht. Aber gut, die sind spezialisiert auf französische Weine und haben vom Julien 22er Jahrgänge noch liegen, vom Cornassa. Also das kann man einfach dort nochmal online bestellen und sonst die 23er eben beim Zankl Maxi oder bei Winnie Süd. So, jetzt darfst du nur deine Bewertung geben.
Gefällt mir, wie du erwartet hast, natürlich sehr gut.
Ja, sicher.
Ich kann auch mit dieser Stilistik von Syrah sehr, sehr gut, mit dieser nicht ganz, ganz, ganz brutalen, das ist einfach ultra trinkig. Und wenn ich an einem sehr, sehr heißen Tag sage, es ist ultra trinkig, dann heißt das wirklich was.
Ja.
Also
ja.
Wenn ich sowas an einem Tag wie heute trinken möchte, dann ist es einfach von der Struktur her und von der Zugänglichkeit her
richtig.
Auch genau dort, wo ich es halt brauche. Sehr, sehr schön.
Weil großen Syrah möchtest du heute nicht trinken.
Also nein.
So, diese
so sehr ich Gonon liebe, ich weiß genau. Nicht, ob ich es heute mit so viel Motivation schon fährt wie normalerweise.
Eine Flasche Gonon aus einem warmen Jahr ist heute nicht das, was du wirklich trinken willst.
Ja.
Obwohl, also du kennst meinen Keller, ich liebe Gonon und über alles. Aber vielleicht doch lieber, wenn es einen dicken Kühler ist.
Vielleicht ein bisschen später,
oder ja. Vielleicht, ja. Vielleicht 3 Stunden später. Weil wir nehmen jetzt auf, es ist 17 Uhr ungefähr. Also
jetzt ist es 18.15 Uhr.
Mittlerweile just 18 Uhr, ja. Aber es ist immer noch extrem heiß.
Ja.
Also da brauchst du schon was, was ein bisschen mehr Kühle und Frische noch mitbringt.
Absolut.
Gerne. Also ja, ich finde das auch richtig leid. Was gibt es denn dem an Bewertung?
Ich hätte es tatsächlich nicht in ein warmes Jahr gesteckt. Nicht in ein ganz heißes zumindest. Ja. Es hat eine schöne Reife, aber es ist keinen Ticken drüber.
Nein, gar nicht.
Und die Verarbeitung ist, glaube ich, wirklich essentiell.
Das ist extrem essentiell, ja. Deswegen habe ich auch gemeint vorher, dieses, ja, wir sind ein bisschen faul, das ist eine nette Ausrede für
underestimating
myself. Also ja, ja. Da spielt er sich halt ein bisschen runter, der Schüler, was er ganz gern tut. Er ist, just fun fact, er ist für die UNESCO zuständig dafür, dass er schaut, dass Saint-Joseph Weltkulturerbe ist. Das erzählt er da aber nicht.
Okay.
Sagt er dir nicht. Das ist so ein Nebenbei-Ding. Er hat das nicht gesagt. Die Nancy hat mir das dann erzählt, weil ich einen Zoom-Call mit einer gehabt und sie ist dann dazwischen einmal einer und hat einmal ein bisschen rausgestessen und hat mir mal erzählt, wie das aus ihrer Sicht alles ist. Und er hat zu dem ganzen Thema dann nur gesagt, ja, da verdienst kein Geld und es ist nur viel Aufwand, aber ich erzähle das gar nicht. Junge, es ist schon geil. Also solche Sachen macht er nebenbei und erzählt es nicht.
Das ist nebenbei, ne? Ja. Das ist richtig gut.
Ergo ist das mit der perfekten Reife sicherlich kein Thema von Faulheit, sondern ein Thema von
Erwartjob, bis es passt.
Sehr genauer Arbeit im Weingarten.
Und Punkt. So fühlt es sich ja an jetzt da im Glas, ohne die anderen Weine zu kennen. Das ist schon sehr überlegt.
Korrekt, ist es. Und die anderen Weine sagen das ganz genauso.
Ja.
Für meinen Geschmack brauchen die anderen alle noch ein bisschen mehr Reife. Also
ja, okay.
Die brauchen alle noch ein bisschen mehr Zeit auf der Flasche. Das ist ein Ticken zugänglicher, eben nach diesem einen Jahr.
Ja.
Aber es ist halt Syrah, das braucht halt alles ein bisschen, bis er sich findet, logischerweise.
Wie lange war das jetzt offen?
Das war jetzt 6 Stunden ungefähr in der
Reife. Okay, super. Ach, dann ist es eh.
Aber es war, also es hat sich nicht wahnsinnig viel da, muss ich sagen. Also das hat sich noch einen Ticken mehr aufgemacht quasi. Aber es war direkt aus der Flasche, Korken raus, einer ins Glasl, hast genauso gesagt. Das ist Syrah, weil die Olive ist sofort voll da. Also das war eigentlich
perfekt.
Gleich mal offen.
Sehr
das
schön.
Ist, glaube ich, tatsächlich mehr einfach diese Flaschenreife, als wie dass das jetzt noch irgendwie groß Karaffe braucht.
Ja, sowas trinke ich extrem gern. Wenn es da Punktebewertung dafür willst, 9,4 bis 9,5, richtig geil.
Ja, vorher haben wir auch 9,5 da notiert. Also das ist, ich trinke halt auch extrem
absolut.
Gern. Und das ist halt sofort leer auch an einem heißen Tag.
Yes.
Mehr kannst wirklich, besseres Kompliment kannst Syrah eh nicht geben.
100%.
Na gut, dann müssen wir noch ein bisschen über die Arbeitsweise von Julien und Nancy reden. Und zwar hat mir der Julien das folgendermaßen erklärt. Im Weingarten, also jetzt was Bepflanzung, wie dicht, was Rebsorten, wo angeht und so, hat er gesagt, schau da natürlich auf die ganz Großen. Also er hat gesagt, da bist du deppert, wenn du nicht das anschaust, wie das ein Jean-Louis Schaaf oder Pierre Gonon machen, weil die müssen ja verstanden haben, warum sie das tun. Also das entsteht ja alles nicht im Keller, was die machen, sondern das entsteht in erster Linie mal im Weingarten.
Mhm, ja.
Und dann gleichzeitig sagt er, na gut, er will dann bei der Bewirtschaftung nur biologisch arbeiten. Das ist ihm auf der anderen Seite auch wieder klar. Also das ist was, was jetzt nicht alle von den ganz Großen, gerade in der nördlichen Rand, ne, das sind alles viel alteingesessene Winzerinnen und Winzer, gibt es jetzt nicht für, da selber gesagt, gibt es nicht für die biologisch arbeiten tatsächlich. Es ist immer noch ein kleiner Prozentsatz. Er hat gesagt, das kommt sehr darauf an, wo. Mhm. Je steiler, desto weniger, logisch, weil ja, dann sagen sicher. Die Leute, na, geht nicht, Zacher. Bla, Zacher. Und er hat gesagt, bei Erna Saint-Joseph, so, er schätzt es um die 10% nur.
Also das 10, ist wirklich 15 sehr wenig.
Ist wirklich wenig.
Okay.
Aber er hat gleichzeitig gesagt, die Jungen pushen da alle. Und ich habe dann natürlich wissen wollen, wo das bei ihm herkommen ist. Und er hat mir dann wieder mal was erzählt, was er halt so nebenbei auch noch macht. Und zwar ist er als Lehrer quasi im Fachunterricht im Bereich der Arbeit mit Pflanzenschutzmitteln. Er hat mir das so erklärt, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, weil ich nicht check, wie das ganze französische Schulsystem und insgesamt System funktioniert. Aber er hat mir das so erklärt, wenn du Pflanzenschutz, verschiedene Mittel machen willst und auch zu quasi konvertieren willst in verschiedene Richtungen irgendwie, dann musst du einfach so einen Kurs machen, wo du einfach irgendwie einen Tag drinnen sitzt, damit du mal, wenn du dann irgendwo was drauf hast, weißt, was du da drauf hast. Also da kommen die unterschiedlichsten Leute zu haben.
Grundsätzlich sinnvoll, ja.
Genau, grundsätzlich sinnvoll und er ist halt quasi für das ganze Pflanzenschutzthema da einfach für sein Fachgebiet zuständig. Jetzt nicht nur im Weinbereich, sondern da kommen Landwirte, alle möglichen Leute. Und er hat gesagt, was er gemerkt hat, weil er fragt halt immer am Anfang die Leute so, ja, wo kommt sie her, warum macht sie das, was interessiert euch, warum wollt ihr irgendwie umstellen, warum wollt ihr auf biologisch umstellen, was sind da eure Ideen dazu? Und er hat gesagt, er hat in jedem Kurs, und er macht das irgendwie, wann der Kurs halt ist, irgendwie dreimal wöchentlich oder so, also er hat das jetzt schon einige Zeit lang auch gemacht, das macht er glaube ich immer noch nebenbei. Er hat gesagt, jedes Mal in dem Kurs ist mindestens eine Person in jedem Kurs dabei, die sagt entweder, ja, mein Sohn ist gestorben, weil er aufgrund von dem ganzen Pestizidthema irgendwie erkrankt ist und dann an irgendwas gestorben ist.
Boah.
Oder, nein, meine Mutter hat das alles nicht ausgehalten und die ist jetzt schwer krank oder kann jetzt gar nicht mehr mitarbeiten.
Mhm.
Die Person hat das, die nahestehende Person hat das gekriegt und deswegen stehe ich um, wo er gesagt hat, also, wurscht, wie man das jetzt alles betrachtet und wurscht, wie man schaut, was, wie Studien da gibt, was die alle sagen. Da gibt es so viele Leute, die offensichtlich irgendwie da ein Problem mit diesen Mitteln kriegen und deswegen umstellen. Na, das greift er sicher nicht an. Und das war so für ihn so von Anfang an dann klar, waren dann nur biologisch, also ja. Was anderes gibt es gar nicht.
Macht Sinn.
Und das war auch für die Nancy voll okay, die ist da sofort da mitgezogen. Und dann haben sie halt von Anfang an so gearbeitet und dann hat er aber gesagt, so zertifizieren, das brauche ich eigentlich nicht. Weil, weiß nicht, das interessiert mich nicht, das ist ja nur Bürokratie, das hat er sich dann, glaube ich, auch von ein paar anderen Leuten einmal so einreden lassen, das zahlt sich ja nicht aus. Und dann hat er irgendwann nach 2-3 Jahren einmal einen Händlerbesuch gehabt von einem dänischen Händler. Und wir wissen, die Dänen sind da immer sehr versessen auf die Zertifikate.
Ja.
Und der hat halt beim Besuch gesagt, ja, wie arbeitest du, bla bla, und hat das alles gekostet, hat das Leibwand gefunden, hat gesagt, ja, was Arbeitsweise, ja, biologisch, bla bla, hat gesagt, ja, passt, er will ein Zertifikat sehen. Hat der Schüler gesagt, was hast du, willst du ein Zertifikat sehen? Ich habe kein Zertifikat, ich mache das, musst du mir halt glauben. Hat der gesagt, ma, dann bist du nicht biologisch. Hat der Schüler gesagt, ja, was ist jetzt so kompliziert? Hat der gesagt, pass auf, ich verkaufe das Produkt dann am Schluss in meinem Geschäft.
Mhm.
Ich bin der, was der letzte Punkt ist, der letzte Link quasi von dir, also von dem Wein zu dem Endkonsumenten. Die kommen zu mir und beschweren sich. Ich muss dem Endkonsumenten jetzt ins Gesicht legen und sagen, der arbeitet biologisch und so tun, als würde ich es wissen, weil wissen du es nicht und Leute liegen. Mach ich nicht. Und da hat der Julien gesagt, shit, der Typ hat recht,
ja.
Weil fairer Punkt. Und dann hat er gesagt, okay, nächster Tag in der Früh, E-Mail, passt, Zertifizierung angefragt und gehen wir.
Konsequent.
Weil er gesagt hat, eigentlich, der hat mich da jetzt ziemlich aufgeplaudert und der hat vollkommen recht und eigentlich verstecke ich mich da nur für irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie viel Aufwand das wirklich ist. Also er hat es jetzt nicht einmal angeschaut gehabt, er hat nicht gewusst, was es ist.
Ach so, das heißt, er hat sich einfach ein bisschen reinreden lassen in die ganze Sache.
Und ja, hat er gesagt, hat halt na gut, den Leuten geglaubt, weil, ich meine, wie oft haben wir das schon gehört, das ist so viel Aufwand.
Bla bla. Ja, wir haben es regelmäßig.
Kommt natürlich immer darauf an, wo, wie, Rahmenbedingungen, ich will auch nicht verurteilen, der sagt, das ist mir zu viel Aufwand, fair enough.
Aber wir hören es halt öfter als Argumentation, genau.
Genau, der Julien hat gesagt, bei ihm ist es so, er zahlt jährlich 500 Euro, 500 Euro, that's it. Und da hat er gesagt, das kann sich halt jeder, der irgendwie wirtschaftlich arbeitet, muss sich das leisten können, weil sonst ist der Gräber das Problem.
Yep.
Und dann hat er gesagt, hat er einmal einen Tag, wo er sich darum kümmern muss, dass halt wirklich der Typ da ist, der was das kontrolliert. Und sonst muss er halt zwei Formulare mehr ausfüllen, sonst ist aber, das ist, hat er gesagt, das ist für ihn in Wirklichkeit Kauf und das sieht er nicht. Also er hat gesagt, er versteht das gerade bei einer eigentlich nicht, dass man so argumentiert. Das war eigentlich ein Blödsinn, da hat er sich ein bisschen in den Theater lassen.
Ja.
Und er hat gesagt, wenn es mit dem Kontrolleur beim ersten Mal, der versucht da mal irgendwie auf die Finger zu steigen, weil er wissen will, was machst du, der will mal ein bisschen ja, außerfinden, ob du das wirklich tust.
Und ja, ist in Ordnung.
Beim ersten Mal ein bisschen geschissen, hat er gesagt. Und dann, wenn er merkt, du arbeitest da sehr konsequent und wirklich genauso und du hast da Überzeugung dafür, dann ist es eigentlich relativ easy. Er hat gesagt, diese Besuche sind entspannt, da wird einmal alles durchgegangen, wird einmal alles durchgeschaut, er zeigt her, was er protokolliert und das ist es. Also der Aufwand hält sich dann am Schluss eingrenzen. Von dem her sagt er eigentlich, ja, musst machen. Und ganz zum Ende meiner Folge und meines Gesprächs mit Julien und Nancy habe ich natürlich auch noch gefragt, was die Zukunft so bringen soll. Und sie haben mir natürlich erzählt, sie wollen da ein bisschen wachsen. Also das ist noch nicht abgeschlossen, die 6,5 Hektar sind es noch nicht, sondern es soll so in Richtung der 10 Hektar gehen. Das wäre so der Sweet Spot, aber das muss nicht heute sein, das muss nicht morgen sein, das kann auch in 10 Jahren erst sein. Also da gibt es keinen Druck, sondern wenn was passiert, so wie jetzt, das war immer so, wenn was dazugekommen ist, dann ist das irgendwie passiert, hat sich irgendwie irgendwo eine Tür geöffnet und haben sie es gemacht. Soll so weitergehen und das ist eh schon mehr als genug für die Steillagen und den nördlichen Ron, weil natürlich einer Fokus ist Steillage. Also sie haben ein bisschen was, Groß Hermitage, was ein bisschen flacher ist, sie haben ein bisschen was in Thunau, was ein bisschen flacher ist, aber das war es dann auch. Und sonst so hat die Nancy dann wieder gesagt, weil das ist die, was halt natürlich da ein bisschen mehr reinfährt, so ein Stückel Hermitage wäre schon geil.
So ein Stückel Hermitage, natürlich.
Habe ich schon stark gefunden. Also das wäre schon wirklich so ein Traum. Ich habe dann auch gefragt, wie realistisch das ist. Haben sie gesagt, ja, das kann man gar nicht einschätzen. Also das gibt es keine Nummer.
Das muss schon einfach passieren. Ne?
Das muss wirklich passieren. Also klar, es gibt ein paar Winzerinnen und Winzer, die irgendwo mal wieder aufhören. Die gibt es immer, die wird es immer geben. Aber Hermitage will jeder. Ne? Jeder will auf dem Berg irgendein Fleckerl haben.
Ja.
Also es wird schon schwierig, aber das wäre so einfach ein Traum. Und das sieht man auch so ein bisschen, dieses Spannungsfeld. Der Julien ist schon ein bisschen mehr der was halt eins nach dem anderen angeht und das realistische Ziel einmal setzt. Und die Nancy sagt, ja, machen wir, sehr gern. Das setzen wir auch um und wir machen eins nach dem anderen. Aber da oben gibt es trotzdem noch ein Ziel. Also das ist schon ganz cool, finde ich, in dieser Dynamik. Das hat man schön gesehen, auch wie die zwei halt dann gemeinsam da gesessen sind. Da gibt es schon eine Person, die ein bisschen mehr für Vision zuständig ist und die andere Person, die ein bisschen mehr für einen Schritt nach dem anderen in der Umsetzung auch denken zuständig ist. Ja.
Das ist doch eh die perfekte Kombination.
Na, voll gut. Und deswegen traue ich einer auch voll zu, dass sie irgendwann einmal ein Stück Hermitage kriegen.
Die 10 Hektar und ein bisschen Hermitage
mit
dabei.
Mit dem Mindset, dass eine Person wirklich sagt, hey, wir träumen schon groß und gleichzeitig hackeln wir aber für 5 die ganze Zeit eine.
Ja, auch das, ne? Ah, das die Nancy sitzt ja nicht nur da und erzählt, was so schön wäre, sondern die macht das natürlich auch.
Und das wird natürlich auch geschätzt rund um und um. Also das ist halt schon auch eher ein Standing natürlich, deswegen so gut, weil es halt eine hackeln und das, obwohl da eigentlich, ihr kennt das Mannen, ein großer Name dahinter steht und sein Onkel diese Persönlichkeit ist. Und er hat auch gesagt, naja, der hat sich am Anfang sehr, sehr zurückgehalten, dass er irgendwas sich da einmischt.
Also, wahrscheinlich nicht schlecht.
Ja, sehr, sehr gut. Das hat er auch gesagt. Der hat das sehr geschätzt immer, weil der ist immer gekommen und gesagt, hey, du kannst zu mir kommen und kannst mich fragen.
Ja.
Aber ich will nicht haben, dass wir da jetzt irgendwie einen Druck aufbauen, nur weil ich der Onkel bin. Also das können wir schon mit kommunizieren, aber das ist nicht das Erste, was du erzählst quasi.
Ja.
Und gleichzeitig hat der halt gesagt, hey, das ist schon ein zarter Job. Also dieses Winzersein an der nördlichen Ron, das ist halt nicht leiwand, weil das sind nur Stellhänge, du musst ultra reinhackeln und am Schluss hast halt trotzdem außerhalb von der Freak-Community noch immer nicht dieses Riesen-Standing. Ne?
Du bist natürlich weit ab von sowas wie der Burgund.
Richtig.
Du musst das viel mehr erklären als sowas wie der Burgund. Aber ich glaube halt, dass auch sehr viel Zukunft in dieser Ecke Frankreichs liegt.
Glaube ich auch vollkommen.
Also wenn du jetzt so diesen Aufbau betreibst und das so machst wie die zwei, das ist doch wunderschön.
Nein, voll. Aber eben der Jean-Louis, der Onkel, hat gesagt, hey, ich halte mich mal zurück, weil wenn es euch auf die Goschen hat, ich würde euch nicht noch vorher auch noch einen Druck machen und das kann halt einfach sein, dass ihr draufkommt, das ist nicht, das funktioniert nicht für uns, weil es war schon ein riesiger Gamble natürlich.
Klar.
Und gleichzeitig ist er halt immer wieder da und hilft einer halt. Mhm. Oder der Julien hat gesagt, der fährt halt durch die Weingärten mit dem Rall und der ist mittlerweile irgendwie 85 oder so. Und dann sieht er halt irgendwo was und sagt, der ruft ihm an und sagt, hey, da habe ich gesehen, schau auf das, pass auf das auf, da könnte was kommen, dort könnte was sein, das müsstest du vielleicht nochmal wegschneiden oder da müsstest du aufpassen.
Das ist doch super.
Voll gut, aber halt nicht auf Druck, sondern nur, wann er braucht wird und wann er sich denkt, da kann er helfen. Also echt richtig leiwand und steht halt immer so ein bisschen im Hintergrund da. Und er hat natürlich nochmal hervorgekommen, den Yves Curot, weil er gesagt hat, das ist halt so, er ist jetzt letztens, ist top of his mind quasi gewesen, weil er halt erst vor ein paar Wochen auf einer Messe gestanden ist neben ihm. Und er hat gesagt, das ist schon für ihn eigentlich das Größte, das hätte er sich nie vorstellen können, dass er da mit seinem Mentor, einem Typen, der ihn extrem geprägt hat, auf einer Messe auf einem Tisch steht und sie schenken nebeneinander beide ehrenere Weine.
Sicher, also das Schulter an Schulter mit dem ehemaligen Mentor oder vielleicht nur mit dem aktuellen Mentor.
Voll.
Das ist doch herrlich.
Voll.
Cool.
Und ein kurzfristiges Ziel habe ich natürlich auch noch gekriegt, nämlich aktuell haben sie ein bisschen das Thema, dass sie das Betriebsgebäude noch ein bisschen weiterentwickeln müssen. Das machen sie eh schon seit Jahren. Also sind seit 2016 jetzt in diesem Kellergebäude, sage ich jetzt mal, drinnen. Also das ist jetzt kein großartiger Keller, sondern mehr so ein Wirtschaftsgebäude, Garagen, größere Garage, besser hergerichtetes Ding. Und jetzt ist gerade so, dass sie halt keine Sitzgelegenheiten dort haben, sondern halt, wenn Leute kommen, müssen die halt stehen. Und nachdem die Nancy natürlich schon in dem Tourismus-Thema so ein bisschen drin ist, hätte sie gern so einen Tasting-Room, so einen Verkostungsraum, eine Verkostungs-Area irgendwie, wo sie halt so ein bisschen auch, wenn sie Leute fragen am Boot, so, ja, du hast ja erzählt, du magst da selber irgendwie Wein, können wir das auch irgendwie kosten, wo sie mit einer kleinen Gruppe auch hingehen kann. Und das ist so jetzt der nächste Schritt einmal, das auch in der Kurzfristigkeit einmal umgesetzt werden kann, dass man mal da einen gescheiten Tasting-Room irgendwie kriegen dazu, wo man wirklich Leute einladen kann.
Cool, das heißt, wenn wir dann zwei Jahre vorbeikommen, dann gibt es den Tasting-Room schon.
Richtig, es wird eigentlich, wir sollten eine nördliche Rundreise
planen. Langsam, aber sicher, jetzt haben wir langsam genug Podcast-Folgen, dass wir das machen können.
Ja, auf jeden Fall. Das sind halt wirklich gute Sachen.
Ja.
Ja, das war meine Geschichte zu Julien und Nancy von der Famille Cécilion.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Also jedes Mal, wenn du Zürich mitnimmst von der nördlichen Rundreise, freue ich mich natürlich, eh klar.
Ja.
Und wenn es dann nur dazu mit so einer Geschichte verbunden ist, ist das doppelt ist cool. Da waren jetzt echt ein paar sehr lustige Sachen dabei.
Ich habe das einfach so genossen, dieses Gespräch.
Das sind wieder so richtige Persönlichkeiten, die zwar. Und deswegen, da gustet es mir dann auch immer so sehr, dass ich da hinfahre und die tatsächlich persönlich kennenlerne.
Ja, ist total lustig. Also wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ich habe es auch sehr gerügt, weil sie waren noch nie in Wien.
Ja, das ist aber
natürlich
herkommen.
Ein totaler Fehler.
Na, absolut.
Weil ich habe halt beim Zoom-Call im Hintergrund natürlich Altbauwände.
Ja.
Und da war natürlich die Nancy gleich so, ach, das schaut aber geil aus bei dir. Ich habe gesagt, naja, das
kommst immer vorbei.
Mal in Wien kommen, aber vorbei, genau. Also sie sollten einmal nach Wien kommen und wir sollten natürlich einmal hinkommen.
Ja, sechst. Perfekte Lösung. Einmal so ein bisschen Austausch. Und was mich noch interessiert hat, du hast es vor einem Jahr im Glasl gehabt. Mhm. War das irgendein Tipp oder bist du selber drüber gestolpert einfach?
Nein, ich habe das vor einem Jahr im Glasl gehabt, im Kaffeekandl.
Ah.
Du warst sogar dabei.
Wirklich?
Ja, du warst dabei und das hat uns beiden damals nicht wirklich geschmeckt.
Deswegen kann ich mir wahrscheinlich einfach nicht erinnern.
Ja, das war total verschlossen und war irgendwie, also wir haben es damals beide zurückgeführt auf zu viel Holz.
War das 22 damals?
Das war damals auch 22, genau. Und das war halt einfach nicht zu viel Holz, sondern das war einfach ein dicken Zung, weil das ist nicht Holz.
Nein. Ist es
ganz nicht. Und gar nicht. Also das ist echt, dass da neues Holz überhaupt drinnen ist, das kann man es, finde
ich,
gar nicht.
Ich war, nein, also natürlich, dass ein bisschen Holz dabei ist, ich glaube, das braucht das ja einfach, damit
das
sich auch bondet.
Das ist kein logisch.
Aber dass ein Drittel neues Holz dabei ist, da war ich persönlich nicht drauf gekommen.
Voll.
Aber gut, good to know, dass ich das schon mal im Glasl gehabt habe und
yes, das
keine
haben wir
Erinnerung
damals,
dran.
Haben wir damals gekostet und hat uns einfach nicht überzeugt.
Okay.
Und deswegen haben wir dann gesagt, wow, nein, ist doch vielleicht nicht so geil. Und ich habe es dann bei einem Tasting vom Maxi Zankl quasi, bei dem Portfolio-Tasting, bei dem letzten, habe ich es gekostet.
Ja.
Und war halt auch so mit so, es hat mir das letzte Mal jetzt eigentlich nicht geschmeckt.
Ja.
Da habe dann die ganze Range gekostet und habe dann verstanden, warum mir das nicht geschmeckt hat, weil die Hälfte der Weine war genauso, wie ich es im Kopf habe, nämlich das zu. War noch voll zu und voll verschlossen.
Okay. Ja.
Und der ist da gestanden wie so eine bombastische Eins, wo ich gesagt habe, Moment, ich habe doch einen Wein von denen schon mal gehabt.
Ja.
Das hat ganz anders geschmeckt. Dann habe ich nachgeschaut, dann ist es derselbe Wein. Ich habe gedacht, ah, Das liegt nicht am Wein, das liegt an mir. It's a me problem.
Ich glaube, das ist was, was wir regelmäßig immer nur lernen. Manchmal
ja.
verkostet man es einfach zur falschen Zeit.
Natürlich.
Manchmal ist es einfach nicht dort, wo es sein soll.
Genau.
Und fertig.
Das steht nicht perfekt da, wie es jetzt sein soll. Das braucht noch ein bisschen Zeit. Das hat man vielleicht auch dann noch nicht so im Gefühl, dass man versteht, okay, das liegt einfach wirklich nur an der Zeit und das kann sich entwickeln, weil das finde ich immer so beeindruckend bei Leuten, die wirklich gut verkosten.
Ja, ganz genau. Die wissen, wo das hingehen kann.
Genau, die sowas wirklich auch einschätzen können. Weil ich kann sagen, ja, okay, das würde ich jetzt die nächsten 5 Jahre trinken. Das muss jetzt nicht unbedingt 20 Jahre hinlegen. Bei anderen Sachen kann ich sagen, ja, es hat so viel dann nicht, trink's in 20 Jahren. Aber dann ist halt diese Expertise irgendwann aus.
Yep.
Das hat mir wieder gelehrt, okay, da ist noch einiges nachzuholen.
Indeed. Sehr gut. Danke, Michi. Und danke euch fürs Zuhören. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist es keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.